Max, wir müssen reden.
Reden müssen wir.
Ja, ja, ja.
Ach, jetzt habe ich vergessen, die Tür zuzumachen. Naja.
Das kann schon mal passieren, Max.
Kann die Frau gleich tun. So, heute. So. Danke.
Heute mal mit Brause.
So, das läuft ja bei uns immer so ab, dass.
Ich hätte mal vorher schütteln sollen, scheiße.
Ja. Naja, ist nichts rausgekommen. Wir machen das ja normalerweise so, dass du dann irgendwie abends vorbeikommst und so und dann machen wir das hier und dann bringst du meistens Bier mit. Heute hast du nicht ein Bier mitgebracht, sondern nur Brause.
Bin ich. Du, ich werde ja auch älter, weißt du, das ist halt die Sache. Ich habe das echt, ich trinke echt auch weniger Alkohol und sag ich mal, so jetzt, wo wir wieder regelmäßiger BMR machen,
ja,
muss ich echt darauf achten. Ich kann nicht jedes Mal mir da die Bier reinkippen, weil das ist, also ich versuche das momentan so auf einmal pro Woche zu reduzieren, dass ich überhaupt Alkohol trinke.
Okay.
Weil ich, ganz ehrlich, ich merke sofort einen Leistungsabfall. Ich schlafe dann immer ganz schlecht und dann bin ich am nächsten Tag voll fahrig und kann mich nicht konzentrieren. Und es war heute schon wieder echt ein Krampf, so.
Also und, ich habe heute so typische Katertätigkeiten gemacht. Es gibt Sachen, die funktionieren gut, wenn man verkatert ist.
Ja, und das stimmt, ja.
Auch gerade im Softwareentwicklungsbereich, so Sachen, die halt dafür geeignet sind.
So Kleinscheiß abarbeiten.
Ja, ja, genau. Das hat, also dadurch war ich heute eigentlich relativ produktiv sogar.
Mhm. Das kenne ich auch.
Aber ich habe gestern, ich glaube, drei kleine Bier getrunken und ich war heute den ganzen Tag im Arsch. Wobei ich auch sagen muss, das Kind ist heute sehr, sehr früh aufgewacht und dadurch haben wir einfach sehr, sehr viel wenig Schlaf gehabt. Das hat, wahrscheinlich hätte das auch ohne den Alkohol schon durch. Aber es ist mit dem Leistungsabfall, was du sagst, das ist mir schon vor, also das ist nicht sowas, was jetzt erst mit 40 passiert oder sowas, sondern es ist mir, ich weiß noch, dass ich als...
Nur früher egal.
Ja, ja, es ist, ich war regelmäßig mit meinem Kumpel Thorsten Bier trinken. Und mehrfach die Woche relativ, also durchaus so 3-4 große Bier oder sowas. Was
genau, und die anderen Tage was mit mir Bier trinken.
Genau. Also das ist durchaus ich glaube, so aus ärztlicher, medizinischer Sicht ist das eine leichte Vorstufe oder eine leichte Form von Alkoholismus schon gewesen, so durchaus. Also jetzt nicht, dass ich irgendwie in die Ecke gekotzt hätte oder regelmäßig sturzbetrunken gewesen wäre oder sowas, aber so ein regelmäßiger, ordentlicher, also ich glaube so
ja,
etwas mehr als ein Feierabend oder ich glaube schon, jeden Abend ein Feierabendbier gilt schon als eine Form von Alkoholismus, eine sehr, sehr leichte halt.
Ich weiß nicht, das ist ja auch alles so ein bisschen beliebig, ganz ehrlich, finde ich, diese ganzen Skalen, weil das kann man nicht so sagen. Es gibt halt sozusagen unterschiedliche Addictivenisse, so, also so von der Personalität, von der Persönlichkeit, von wie der Körper das absorbiert und so. Also das ist, glaube ich, ich finde das immer so ein bisschen albern, das halt immer irgendwie sozusagen kategorial für alle Leute.
Ja,
ich meine, ich habe halt so, wie du, was du gerade beschreibst, habe ich irgendwie 15 Jahre lang gelebt, so.
Ja, aber ist ja auch nicht, sagt ja auch niemand, dass du quasi dann in 3 Jahren tot bist, wenn du das machst, aber ist halt, schon so, aber das ist sowas, was mir in Deutschland aufgefallen ist. In Deutschland, also in Amerika wird durchaus auch Alkohol getrunken, klar. Aber so dieses Institutionalisierte ist hier schon stärker. Also so, dass es so einfach so eine der soziale Druck zu trinken, habe ich das Gefühl, ist hier deutlich ausgeprägter. Also es ist so, in den USA hatte ich, würde ich jetzt mal sagen, so, also ich glaube, wenn man hier bei bestimmten, so mit Kollegen oder so, kein Bier trinkt, also wenn alle Bier trinken und man trinkt kein Bier mit, dann ist das irgendwie schon merkwürdig, glaube ich, hier. Oder so wird man wahrscheinlich so ein bisschen so, Wohingegen in den USA ist das halt, ja, dann trinkst du halt kein Bier.
Aber ganz ehrlich, ich glaube, du warst dann in so einem sehr speziellen Milieu.
Das kann sein,
In San Francisco Tech-Elite da.
Ja, ja, das kann natürlich sein. Aber was ich ja eigentlich sagen wollte ist, und Thorsten war dann nämlich mal irgendwie für 2 Wochen im Urlaub. Und ich habe echt gemerkt, wie krass besser ich denken konnte, weil ich halt einfach... Da hatte ich keinen Alkohol mehr getrunken, eine gewisse Zeit lang. Und so. Und jetzt ist es inzwischen so, dass es passiert eigentlich so, dass ich längere Zeit keinen Alkohol trinke. Es ist halt einfach so normal. Das ist halt, dadurch, dass ich nicht mehr so viel weggehe und halt so, Diana war schon früher auch sehr, sehr krass verkatert, oft, öfters mal am nächsten Tag. Also auch wenn sie jetzt nicht viel getrunken hat. Und das ist einfach so dieses Wissen, dass man sich das nicht mehr erlauben kann, weil das Kind ist halt am nächsten Morgen wach, egal ob du verkatert bist oder nicht. Also es gibt nicht so dieses, wo man sich so, ach ja, dann mache ich morgen halt mal nichts und dann ist auch, also.
Ich muss das halt so ein bisschen planen, einfach sozusagen, ne? Also erstens, ich kann halt nicht mehr irgendwie als einmal die Woche Alkohol trinken.
Ja. Yeah.
Und zweitens muss ich halt immer genau wissen, also ich darf auf gar keinen Fall irgendwie eine Aufgabe haben, wo ich mich am nächsten Tag konzentrieren muss oder so, ja?
Ja.
Also beispielsweise, ich meine, dass wir jetzt hier ein WMR machen, liegt einfach daran, dass es mir scheißegal ist, wie ich beim WMR bin, ne?
Aber den richtigen Podcast.
Der andere Podcast, der achtet mittlerweile darauf, dass ich am Tag vorher keinen Alkohol trinke.
Ja.
Weil, nee, der Punkt ist halt, der muss halt auch dann geschnitten werden, ne? Und da wird dann halt die ganzen Äs und ganzen.
Schneidest du das?
Nee, das mache ich halt nicht, ne? Und das,
das wird ja aber vom Gehalt abgezogen.
Ja, also ich sag mal so, es wird mir nicht zugute gehalten, wenn da viel geschnitten werden muss. Ja, also deswegen versuche ich halt tatsächlich irgendwie sozusagen das so zu timen, dass ich am nächsten Tag auf jeden Fall nicht irgendwie.
Ja, ist ja, macht ja auch Sinn. Ja, also ist ja, also genau. finde ich ja absolut in Ordnung. Und das ist ja auch Professionalität, das so zu machen. Also Du kriegst dich so, dann auch während des Podcasts, oder? Oder etwa nicht?
Nee. Vorträge übrigens auch. Also ich versuche auch tatsächlich am Tag vor Vorträgen nicht zu trinken.
Ja.
Ja, das ist auch mal so eine Sache. Also eigentlich dort mal, wenn ich so frei reden muss. So, das ist, glaube ich, das hilft irgendwie ganz gut. Naja, jedenfalls Alkohol. So ist das gekommen, weißt du? So, ich meine, wenn man.
Warum haben wir denn gestern getrunken?
Warum? Ah ja, genau, wir haben uns getroffen bei Evenly und haben die, das ist so eine Firma in Berlin.
Bei der ich früher mal gearbeitet habe, oder der Vorgängerfirma quasi.
Genau, die stellen iPhone-Apps her.
Nicht,
ne?
Nur, Android, ja. Auch.
Android auch, ja?
Ja, Android, nee. Apple TV glaube ich auch, genau. Und Android TV und sowas.
Ja, da hat Max mal gearbeitet, aber ich kenne da auch noch andere Leute und genau. Max kannte auch noch andere Leute und irgendwie Toto, also Mr. Toto, wer den auf Twitter kennt vielleicht, der ist einer der Gründer oder Geschäftsführer oder irgendwie sowas.
Ich glaube ja, Inhaber inzwischen.
Ja, also Inhaber,
ja.
Irgendwie sowas. Jedenfalls, der lädt dann halt auch immer sozusagen er und Nelly, ne? Irgendwie.
Nee, ich glaube, das ist eine Firmenveranstaltung.
Ja, genau, von der Firma, ne?
Genau. Das ist so, also die Firma Evenly lädt dann zur
Keynote ein.
Zur iPhone-Keynote.
Also wenn Apple eine Keynote macht, dann laden die ein und ab und zu gehe ich da hin und Max mittlerweile auch wieder, wenn er hier
genau.
ist, seitdem er hier ist, weil er kann ja nicht mehr direkt zu Apple gehen, wie er es früher immer gemacht hat.
Ich war nie bei sowas direkt bei Apple, aber es ist lustig, wie die Zeitverschiebung da so reinwirkt, weil da war das halt immer, gerade so bei WWDC, das war halt morgens um 10,
ja.
Also das hast du meistens im Büro gemacht.
Find's viel besser, ne? Also hier ist viel besser so, 19 Uhr ist auch irgendwie genau das Richtige, so mit einem Bierchen irgendwie.
Na, hängt davon ab, was man machen will. Also zu iPhone-Sachen, ja, bestimmt, aber so zu WWDC-Sachen, wo danach so die Beta-Versionen kommen und die eigentlichen Vorträge anfangen und sowas, da ist es eigentlich ganz cool, so dass das so ein Einstieg in den Tag und danach geht es so richtig los und sowas. Und dann kann man auch, dann arbeitet man an dem Tag auch nicht sonderlich viel und guckt sich halt die Xcode-Beta an und guckt sich, ob man irgendwelche, ja, was man so halt kriegen kann an Informationen und sowas. Und das hast du hier halt nicht, sondern hier bist du dann halt betrunken und fährst nach Hause und hast eigentlich und
schreibst lustige Tweets.
Schreibst lustige Tweets und hast die Möglichkeit, entweder viel zu lange wach zu bleiben und dich am nächsten Morgen zu ärgern oder halt einfach schlafen zu gehen und dann am nächsten Tag sich halt die Sachen anzugucken. Das sind so die Möglichkeiten. Also, aber ja, so unter sozialen Aspekten ist es hier sicherlich besser.
Max, wie underwhelmed warst du denn?
Ich überlege, ob ich es wieder aussetze.
Wie aussetze? Also, dass du das iPhone nicht kaufst?
Ja.
Soll ja auch wahnsinnig viel schwerer sein, ne? Habe ich irgendwie gerade gelesen.
Das habe ich nicht gelesen.
Also, das Neue soll irgendwie irgendwie fast die Hälfte mehr.
Was?
Also, ist es schwerer sein oder sowas?
Das will ich jetzt für ein Fehler halten. Ich habe mir heute mal die Preise angeguckt und habe mal geguckt, was die Version, die ich quasi machen, also der Hintergrund ist der, ich habe eigentlich früher jedes Jahr habe ich ein neues iPhone gehabt. Ich habe bisher noch nie ein iPhone ausgesetzt, außer letztes Jahr. Was ist jetzt los hier? Irgendwie ist das Internet down. Ich hoffe, dass
das Stream noch funktioniert.
Das ist in Tagesschau.de geht noch, scheint tatsächlich Apple down zu sein.
Okay.
Nee, jetzt sind sie wieder da. Keine Ahnung, was jetzt los war. Und jetzt gucke ich mal. Das iPhone 11 Pro gibt es ab 839 Euro, wenn man ein iPhone zum Eintauschen hat. Wenn man kein iPhone zum Eintauschen hat, dann kostet es 1149. Und wenn man dann nicht mit 64 GB klarkommt, sondern 256 GB haben will und ich bräuchte so knapp 100, dann kostet das 1319 Euro.
Wow. Wir dachten schon, das wäre billig geworden.
Was?
Aber es war doch jetzt irgendwie das Narrativ, dass Apple wird jetzt zum Billigheimer. weil jetzt überall die Preise, also jedenfalls glaube ich von den untersten Basismodellen haben sie jetzt überall die Preise gesenkt.
Haben sie ein bisschen die Preise gesenkt, ja.
Ja.
Und das ist, und so.
Und 5 Euro für Arcade und 5 Euro für die, oder 5 Dollar für die.
Ja, stimmt, das muss ich natürlich abziehen. Apple TV Plus, die 5 Euro im Monat, die spare ich ja dann für ein Jahr, dann sind es ja plötzlich nur noch 1200 bla 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 Euro. Aber keine Ahnung, also das ist so, und die Gerüchteküche ist eigentlich so, dass sie schon jetzt mehr über das nächstjährige iPhone sagt als über das diesjährige. Also nächstes Jahr wird mit ziemlicher Sicherheit ein relativ großes Update kommen. Und darum überlege ich jetzt, ob ich wirklich für ein Jahr, also ob ich jetzt einfach noch ein Jahr aussetze und dann sage, okay, dann hole ich mir erst nächstes Jahr eins und dann halt mit dem iPhone X, was ich jetzt habe, noch quasi 3 Jahre voll machen. Was jetzt für einen normalen Menschen absolut kein Drama ist. Und das ist nach wie vor, also zum einen, weil das iPhone X, ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit dem, ist ein sehr, sehr gutes Telefon. Ich habe da, also so der Akku hat jetzt, also Schwächeln ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ist jetzt nicht mehr neu.
Zeigt erste Anzeichen von
Probleme kriegen. Und so, und die Kamera, ja, das ist natürlich schon schick, das zu haben und so ein paar technische Details, also was weiß ich, was zum Beispiel ist das, was tatsächlich einer der Punkte ist für mich ist, jetzt mit iOS 13, da kann man NFC-Chips lesen, dann kann man Aktionen auslösen, also kannst du irgendwie einen NFC-Chip an die Wand hängen und dann hältst dein Telefon dran und dann geht irgendwie das Licht an oder geht das Radio an oder sowas. Und
man könnte auch einfach dieses Device nehmen, das man Finger nennt und dann einen Lichtschalter bedienen.
Ja, so hat man, nee. Nein.
Ich finde ja so einen Lichtschalter auch gar nicht schlecht eigentlich. Also so rein von der Usability her.
Ich finde ihn furchtbar. Ich finde Lichtschalter durch und durch furchtbar. Ich habe irgendwann mal gesagt, der Lichtschalter ist mein Todfeind. Also ist natürlich ein bisschen übertrieben gemeint, aber ich finde Lichtschalter tatsächlich, also also zum einen, warum machen wir Licht an und aus und warum machen wir es nicht in Stufen, wie es viel mehr Sinn machen würde eigentlich, also so das
war einfach eine gute Ein-Bit-Technologie.
Nee, ist keine gute, es ist Licht in Wohnung ist schon eine Killer-Applikation, ohne Frage, aber ich glaube, da könnte man durchaus noch einiges verbessern und das meine ich ernst. Und ich hätte gerne, also zum Beispiel hätte ich gerne fürs Schlafzimmer was, dass man nachts, also im Augenblick rette ich mich halt damit, das geht natürlich auch, dass ich dann einfach die Taschenlampe vom Telefon nehme und dann halt, wenn ich nachts auf Klo muss, weil das Kind schläft bei uns im Zimmer, das dann soll, und dann will man halt niemanden aufwecken, das wäre schon irgendwie toll. Die ideale Beleuchtungssituation würde so aussehen, dass man irgendwie so ein dimmes Licht in Bodennähe hätte oder irgendwie sowas und oder eben, dass das Licht automatisch angeht, wenn man zu Hause ist und es wird Abend oder sowas. Und so dieses, dass man einmal quer durchs Zimmer rennen muss, um dann das Licht, dass man binär entweder gar kein Licht oder zu viel Licht haben kann, das finde ich irgendwie ein bisschen, finde ich nicht ideal, sagen wir es so. Also ist jetzt definitiv nichts, was wobei ich kann mir vorstellen, dass das so eine der Sachen ist. Ich wollte gerade sagen, das ist nichts, worunter meine Lebensqualität leidet, aber ich glaube, das ist sowas, wo tatsächlich doch so ein bisschen sogar die Lebensqualität leiden könnte. Also in dem Sinne, dass man gerade jetzt im Winter, wenn es jetzt draußen wieder dunkler wird und sowas, dass das glaube ich schon ein bisschen sich auch auf die Laune auswirkt, dass man die Laune ein bisschen verbessern könnte, wenn man einfach eine bessere Lichtsituation schafft, die mehr ist als nur an oder aus.
Aber ich glaube, das ist eher die Anzahl der Looks als irgendwie das Interface. Aber gut.
Na, sind alle möglichen.
Wir waren ja eigentlich woanders. Also genau. Das neue iPhone hat irgendwie einen Chip für RFID-Anwendungen.
Das hatte schon das alte. Also das hat mein auch schon, aber seit dem iPhone XS, also seit dem letzten Jahr, also auch deins, das XR, das ist halt so, dass es halt auch im Hintergrund die ganze Zeit. Also die Apps können halt NFC-Chips auslesen. Und bei meinem muss aber noch die App offen sein und ab deinem ist es dann nicht mehr so, sondern da ist es einfach, da kann die App irgendwie im Hintergrund laufen. Ich habe keine Ahnung, was sie da genau verändert haben. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie hardwarebedingt tatsächlich notwendig ist. Aber du könntest und mit.
Was kann ich denn damit jetzt Geiles machen?
Es sind so Sachen wie. Also zum Beispiel, wenn du deine Apple-Card bekommst, dann hältst du die an dein Telefon und dann ist die automatisch mit deinem Telefon verbunden. Dann wird die automatisch eingetragen in dein Telefon. Wohingegen ich...
Diese Kreditkarte, diese genau. Apple-Kreditkarte. Ne?
Wohingegen ich, wie so ein Höhlenmensch, erst die Wallet-App aufmachen muss und sie dann an meinem Telefon dran halten kann.
Scheiße.
Nee, das ist natürlich sowas...
Ich habe ja noch nicht mal Apple Pay, ja, also weil meine scheiß Bank das nicht unterstützt.
Und es gibt halt so, du könntest halt irgendwelche Systeme machen ich glaube einer der großen Gründe, warum es gemacht haben, war mit dem New Yorker Fahrkartensystem kompatibel zu sein, dass du halt einfach dein Telefon nehmen kannst und damit dein Ticket bezahlen kannst und du es einfach dranhältst. Es gibt so ein paar Anwendungen, dass du irgendwie so ein Scooter buchen kann, so ein E-Scooter, dass die halt einfach so einen kleinen NFC-Sticker haben und dann hältst du halt das dran und dann geht das Telefon und musst nicht erst die App aufmachen und QR-Code fotografieren, sondern einfach Telefon in die Nähe halten, gut ist.
Ups, ich habe schon wieder einen Scooter gemietet.
Naja, ich meine, also
nicht so nah dran gehen.
Und kann ja durchaus nochmal eine Abfrage kommen, ob du das wirklich machen wolltest. Aber dann kann halt
automatisch... Machst du so auf, so die App so... So weißt du, bist du einmal durch die Stadt gelatscht, so irgendwie 25 Scooter, so die laufen immer noch, was? Nein!
Und dann gibt es jetzt halt, es gibt ja diese Shortcuts-App, ich weiß gar nicht, ob du die kennst, die ist ganz sinnvoll, so eine leicht nerdige Anwendung, wo man so bestimmte Prozesse automatisieren kann.
So IFFF-Ding.
Ja, so ein bisschen, nee, viel komplexer als If This Then That, also da kannst du wirklich komplexe Abläufe mit zusammenklicken.
Mhm. Also hier auf dem iPhone aber.
Ja, ja. Okay. Und das von Apple auch. Also, lange Shortcuts hieß, die waren unabhängige Anwendungen, das ist dann von Apple jetzt aufgekauft worden. Und letztes Jahr hat man davon noch nicht so wahnsinnig viel, also die letzten Jahre hat man noch nicht so wahnsinnig viel davon gesehen. Da ist einfach nur stetig weiterentwickelt worden und jetzt hat sie gute Integration bekommen ins Betriebssystem. Das kommt jetzt mit iOS 13. Also, was ich dann zum Beispiel mache, ist, wenn ich am Auto abstecke, dann schicke ich mir automatisch selber eine Nachricht zu, wo das Auto sich steht quasi. Also könntest zum Beispiel sowas, Freunde von mir, die haben halt zu zweit ein Auto, die könnten dann mit einer Automatisierung machen, dass sie, sobald sie das Auto verlassen, automatisch eine Nachricht an sie beide geschickt wird, wo denn das Auto steht. Das ist zum Beispiel so eine Anwendung, die damit ganz praktisch funktionieren können. Oder die können auch sowas... Das ist
natürlich so bei Seitensprüngen schon ein bisschen schwierig dann, ne?
Oder eben, wenn du ein bestimmtes WLAN verlässt oder ein bestimmtes WLAN reinkommst, dass bestimmte Aktionen automatisch ausgeführt werden. Und ich glaube auch, dass es, wenn du anfängst zu laden oder sowas. Und die haben halt auch NFC-Chips. Und dann könntest du beliebige Dinge darüber programmieren. Also du könntest, was weiß ich, was du könntest machen, dass du irgendwo einen NFC-Chips an der Wand und dann so jeden Abend, wenn du nach Hause kommst, dass du dann quasi so eine Stechuhr hast und dann einfach kurz an diesen NFC-Chip dran tappst, dann wird irgendwie die Zeit weggelockt oder irgendwie so eine
Spiel. Ja, aber sowas habe ich doch schon lange mit hier WLAN einfach, dass der halt einfach checkt, wann ich in welchem WLAN bin und dann habe ich halt auch so eine Zeiterfassung.
Hast du?
Ja.
Wie machst du
das? Ich weiß nicht, ich habe
mal irgendwas dafür gebaut.
Ich hatte mal so eine App, da konnte ich einfach dann sozusagen definieren, dass das WLAN ist meine Arbeit, das ist mein Home und dann hat er mir das einfach mal so getrackt, also wie lange ich bin. So.
Okay.
Wenn das so einfach ist, das.
Ja, klar, also nee, aber damit kannst du halt beliebig selber zusammenklicken, sowas. Und kannst dann halt auch deine Heimanwendung steuern oder sowas. Also und.
Habe ich allein alles nicht. Ich habe mein Heim ist zu klein, als dass ich da irgendwas Sinn machen würde. Ich habe auch echt überlegt, was ich da mal reinmachen könnte. Aber ganz ehrlich, wenn du so eine kleine Wohnung hast wie ich, dann ist so ein Lichtschalter echt das ideale Interface.
Na, wenn du einmal im Bett liegst und das Licht ausmachen möchte, ohne jetzt nochmal aus dem Bett rausgehen zu müssen, dann ist es ganz angenehm, das zu haben.
Da kann ich halt einfach meinen Finglonger nehmen
Achso, du hast dann einfach so einen Klick.
Okay. Das ist von Futurama. Kennst du die Folge mit dem Finglonger?
Ja, ja, ich glaube. Also quasi einfach Besenstiel.
Ja, genau.
Na, ich habe, was ich hier, diese Lampe, die hier steht, ist halt so eine total billige IKEA-Lampe und irgendwann gab es mir für 20 Euro so einen Light-Strip von irgendeinem Hersteller. Und das hat auch nur Bluetooth, aber dadurch, dass das am Apple TV, glaube ich, dranhängt, ist es auch egal. Und damit kann ich beliebige Farben einstellen. Die Farben sind jetzt nicht sonderlich akkurat und kann auch die Helligkeit einstellen und sowas. Und das ist so ganz angenehm für verschiedene Lichtstimmungen. Also, weil ich finde es immer doof, wenn man so alles auf 100% hat, dann ist es zu hell. Also ich meine, die Lampe hier, die jetzt bei uns hängt, ist so eine billige China-1-Euro-Lampe. Die ist jetzt wirklich das Hässlichste, was man sich vorstellen kann. Aber wir haben bisher noch keine schöne Lampe gefunden für dieses Wohnzimmer. Aber iPhone, ja. Aber es ist halt sehr, sehr teuer. Ja. Das ist einfach sehr, sehr teuer.
Ich sag mal so, ich bin natürlich auch, also für mich ist Kamera auch ein wichtiges Argument.
Ja.
Aber irgendwie, ich weiß nicht, also irgendwie dieser Fass, den sie jetzt da drum machen mit diesen drei Linsen jetzt statt zwei und ich habe ja nur noch eine und ich weiß auch nicht. Also es ist so.
Es gibt schon schöne, also so eine Weitwinkelkamera zu haben, das macht definitiv Sinn. Bessere Nachtmodus zu haben, ja, hell macht das Sinn. Also das ist auf jeden Fall eine gute Sache.
Ob sie auch diesen Nachtmodus eigentlich durch die mehreren Linsen hinbekommen, dadurch, dass sie dann sozusagen mehr Licht reinlassen können?
Irgendjemand klingelt hier gerade und ich habe keine Ahnung, wer das ist. Dass einfach mehrere Linsen gleichzeitig zur Aufnahme machen. Ich weiß nicht, wie sie das machen. Ich vermute mal.
Geh mal kurz ran.
Ich geh mal kurz gucken.
Genau. Ich kann ja derweil die Hörer weiterhin unterhalten. Und zwar, indem ich einfach beschreibe, wie Max jetzt da hinstampft und die Tür aufmacht. Er sagt als ob er dann doch irgendjemanden erwartet hätte. Vielleicht hat er einfach vergessen, wen er erwartet hat. Wer weiß das schon. Jedenfalls tut Max jetzt irgendetwas rein und ich höre Kinderstimmen. Und ja, jedenfalls ist irgendwas gekommen. Und das ist auch eine schöne Sache, wenn etwas für Max gekommen ist. Da freut er sich. Ich habe jetzt einfach sozusagen Sportkommentator-mäßig.
Und da kriegt Max ein Klappbett geliefert. Klappbett in der Wohnung drin. Ach,
ein Klappbett ist das, alles klar.
Das ist ein Klappbett, es ist gar nicht für mich, sondern es ist Freunde von uns kommen aus San Francisco nach Berlin und die haben sich ein Airbnb gemietet und haben zwei Kinder und darum haben wir uns von unseren Nachbarn, von Tim Horn, das Planetarium hier ist.
Ja, genau.
Der Direktor vom Planetarium. Und der hat gerade ein Klappbett für die vorbeigebracht, damit die ihre Kinder hier ins Bett legen können.
Ah.
Also nicht bei uns, sondern dann im Airbnb. Aber wir bringen das noch ins Airbnb.
Okay.
Ja, das ist die ganze Geschichte.
So ist die Nachbarschaftshilfe hier. Prenzlauer Berg, hier ist die Welt noch in Ordnung, ne?
Ja, das war tatsächlich für uns ein Grund, auch hier nach Berlin wieder zurückzukommen, dass hier gerade in diesem Haus ein wirklich angenehmer Zusammenhalt ist.
Ja.
Und dass die Leute sich gerne helfen und da war auch Joni dabei, der ist genau im gleichen Alter wie Kolja, das heißt, den kann man dann irgendwie auch mal vorbeischicken und je nachdem, wenn sie dann, die rennen dann immer, also die wohnen direkt über uns, und die rennen dann mal hoch, mal runter, mal hoch, mal runter, mal hoch, mal runter. Und wenn sie gerade oben sind, dann ist es für uns total toll. Und wenn sie dann 10 Minuten später beide unten sind, dann ist es für uns die totale Hölle, weil Joni und Kolja zusammen sind echt schwer zu ertragen. Und die verkrachen sich dann auch ungefähr in 3-Minuten-Takt. Also es ist quasi so wie wir, bloß ohne Aufnahmefunktion.
Wie wir, aber ohne sozusagen festhalten für die Ewigkeit.
Genau, so wie das halt so ist, irgendwelche Vierjährigen, die sich dann wegen jedem kleinen Dreck sofort verkrachen und sowas oder manchmal auch nicht. Also ich hab das, egal. Und Telefon.
Ja, wollen wir da wirklich drüber reden? Ich finde es ehrlich gesagt, ich fand es relativ langweilig und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwas Interessantes dazu sagen
könnte. Was ich sehr lustig finde, du hast gestern gesagt, dass quasi, ja, früher haben sie noch immer noch neue Sensoren und sowas. Und jetzt haben sie mal einen neuen Sensor und der ist überhaupt nicht erwähnt worden in der Keynote. Der ist nur an einer Stelle auf die
erzähl,
U1.
Erzähl mal was über diesen Sensor.
Das ist, was der genau macht, damit haben sie sich auch sehr zurückgehalten. Was ja alle sagen ist, die sind nicht fertig geworden. iOS 13 ist nicht fertig geworden. Und das ist ja auch jetzt.
Stimmt, die haben kein neues iOS vorgestellt, ne?
Na, das haben sie jetzt zwar schon zur WWDC vorgestellt, aber das haben sie nicht irgendwie breit getreten. Haben sie nicht die großartigen neuen Features und sowas. Die
haben auch nicht gesagt, wann es gelauncht wird, oder?
Doch, das haben sie jetzt angekündigt. Das wird jetzt irgendwie, in einer Woche oder sowas. Okay. Aber das ist ja, iOS 13 kommt und die haben, bevor iOS 13 released waren, haben die schon, also ich war auf der Beta drauf, hab da sozusagen mitgemacht, bin da auf die blutige Kante die ganze Zeit, also es war, hab's halt mitgemacht, hab das installiert, die Beta-Version, und dann kam plötzlich so, hey, neue iOS-Beta, hey, iOS 13.1, what? Also die haben, bevor iOS 13 draußen war, haben die schon die iOS 13-Beta an die Leute verteilt und haben Features, die sie aus iOS 13 schon gestrichen haben, dann in iOS 13.1 Beta eingebaut. Und die müssen irgendwie massivste Probleme bekommen haben.
Wahrscheinlich vielleicht wegen diesen Vulnerabilities, die da aufgetaucht sind auf einmal?
Nee, das ist schon länger.
Stimmt, das ist ja.
iOS 13 sollte eigentlich iOS 12 heißen. Die wollten das schon letztes Jahr rausbringen.
Hm.
Und dann haben sie irgendwann relativ spät den Stecker gezogen und haben dann noch so ein paar Feature zurückportiert und haben dann halt gesagt, okay, dann lassen wir das jetzt nochmal ein Jahr machen und dann machen wir hier iOS 12 und behaupten dann, dass das ein Stabilitätsrelease wäre. Aber in Wirklichkeit war es halt einfach nur iOS 11 mit ein paar Features von iOS 12 sozusagen zurückportiert. Und dann, wie das dann halt so ist, anstatt dann einfach zu sagen, okay, dann haben sie dann angefangen, mehr Features wenn ihr jetzt 2 Jahre Zeit habt, dann könnt ihr ja auch mehr schaffen, so nach dem Motto. Und darum ist es jetzt quasi immer noch nicht so richtig fertig.
Hm.
Und die haben echte Probleme gehabt. Die haben auch so dieses ganze Swift UI ist nicht fertig. Sorry, kann mir keiner erzählen. Ich glaube, das ist die Zukunft. Ich glaube, das könnte toll werden, aber jetzt ist es nicht fertig, schlicht und ergreifend. Hier dieses Catalyst, iOS-Apps auf den Mac zu bringen, das funktioniert ganz gut, aber wirklich nur bare minimum, also nicht irgendwie mit bells and whistles, sondern so, also ein Haufen Fragen sind total ungeklärt. Und die Gerüchteküche besagt, dass sie wollten dieses Teil ankündigen, also so ein Gerät, mit dem du quasi so ein dass du dann halt, was weiß ich, was an dein Fahrrad dran klemmst oder irgendwie sowas und dass dann seine Position nicht rausfunkt aktiv, sondern dass dann, also die Idee ist, dass du so ein kleines, relativ günstiges Gerät hast und dass das getrackt werden kann von dir. Und natürlich bei Apple dann halt total privacy-aware und dass die halt andere iPhones nutzen, also sozusagen, wenn irgendjemand mit seinem iPhone vorbeigeht und da ist gerade so ein Gerät, dann und das Gerät sagt, ich muss mal wieder meine Position übermitteln, dann nimmt das quasi das iPhone der anderen Person und das iPhone übermittelt dann für dich und alle iPhones der Welt sind sozusagen so ein großes Netzwerk.
Krass.
Und das haben sie schon angekündigt, das haben sie zur WWDC angekündigt, dass das so auch in MacBooks zum Beispiel drin ist. Also selbst wenn ein MacBook ausgeschaltet ist und gar nicht mit irgendeinem Gerät verbunden ist und sogar, also wirklich ausgeschaltet, würde es hin und wieder nochmal so als Beacon fungieren und umliegende iPhones sozusagen benachrichtigen. So dass wenn dir irgendwie dein Gerät wegkommt oder du es verlierst, dass du es wirklich, oder gerade so bei AirPods ist das ja auch, die können ja von alleine nicht funken, verlierst irgendwo, lass es irgendwo liegen versehentlich, dann kannst du es immer noch dir sozusagen, kann es, auch wenn es kilometerweit entfernt ist, dich immer noch sozusagen erreichen. Und es gibt relativ harte Gerüchte, dass, also durchaus mit Bildern davon und sowas, dass es so ein Teil gibt, dass du halt irgendwo hinklemmen kannst, dass du halt in dein Auto legen kannst oder an dein Fahrrad klemmen oder weiß der Teufel was, ein Schlüsselbund oder irgendwie sowas, um es dann, egal wo es ist, auf der Welt quasi lokalisieren zu können. Das ist nicht angekündigt worden. Was haben sie noch? Also ein paar Sachen. iCloud. Sie wollten iCloud komplett überarbeiten. Das ist reversed worden plötzlich. Das war da und es hat nicht funktioniert und dann haben sie es offensichtlich irgendwann wieder zurückgerollt. Mhm. Noch in der Beta-Version. Und jetzt in der iOS, in der aktuellen Beta, im Golden Master und in iOS 13.1 sind die ganzen AR-Sachen drinne. Die sind einfach drinne. Die haben ein README-File im Release gelassen, wo, hey, ja, wenn du hier Starboard ausprobieren willst, musst du Folgendes machen, um es einzuschalten. Was offensichtlich an Apple intern ist sozusagen, wie man dieses Feature einschaltet, das haben die versehentlich offensichtlich im Release gelassen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, also wenn das schon so weit drin war, dann sollte das eigentlich auch angekündigt werden. Und das war ja auch irgendwie so, diese ganze Keynote war ja, dass am Anfang so, ja, wir haben so viel anzukündigen, dass wir hier gar keine Zeit für Zahlen haben und sowas. Und dann halt so ein super Tempo vorlegen und dann so war es einfach nur schneller vorbei. Also das war so nicht irgendwie so, damit sie nach hinten hin mehr Zeit haben oder sowas. Und
das heißt also, es war alles so langweilig, weil das eigentlich das spannende Zeug alles noch nicht fertig ist.
Ich sage nicht, dass das dann unbedingt so wahnsinnig viel spannender geworden wäre, aber es deutet sehr viel darauf hin, dass eine Menge Zeug nicht fertig geworden ist. Mhm. Und dass dann nicht mit iOS 13.1 kommen wird, sondern wahrscheinlich erst mit iOS 13.2 oder sowas. Und dass die massive Probleme bekommen haben. Und wie diese merkwürdige Planung aussieht, das natürlich dann, also das, wie es dazu kommen konnte, ist natürlich eine ganz andere Frage, aber.
Also, es hört sich ja fast so an, als ob sie so von der eigenen Komplexität mittlerweile erdrückt werden, ne?
Ja. Ich finde das ja sowieso spannend, wie so Firmen wachsen und wie so Firmen strukturiert sind. Und dann hast du sowas, habe ich in Facebook jahrelang erlebt, was halt intern kleine Teams, die weitgehend autonom vor sich hin arbeiten und sowas. Und Apple funktioniert halt nicht so. Und ich habe jetzt schon mehrfach in meinem Leben so Firmen wachsen gesehen, die halt bis zu einer gewissen Größe relativ gut funktionieren. Und dann irgendwann wachsen sie und das führt dann dazu, dass sie irgendwie so ein mittleres Management einführen und oder das deutlich, deutlich stärker wird. Und dann fängt es plötzlich an, problematisch zu werden. Und ich habe so nach dem Motto, war es denn Steve Jobs, der tatsächlich so viel da ausgerichtet hat bei Apple? Und zum einen wahrscheinlich ja, bis zu einem gewissen Grad war das einfach Steve Jobs, der war halt irgendein Typ, der halt ganz oben war, aber trotzdem auch ein Interesse und ein Auge für technische Details hatte und offensichtlich diesen Stack dann auch sozusagen.
Ganz oben und ganz unten.
Er war ganz oben und ganz unten gleichzeitig und dadurch kannst du natürlich auch unfassbar viel bewegen, wenn du unten einen ganz kleinen Bug entdeckst und der dir halt super wichtig ist, weil du ganz oben und du bist halt ganz oben, dann ist der halt innerhalb von 3 Sekunden gefixt, was so normalen Menschen vielleicht irgendwie ein halbes Jahr kosten würde oder sowas. Und aber eben auch, weil es eine kleinere Firma war. Das ist halt eine riesengroße Firma geworden.
Ja, schon ganz schön gewachsen. Wahrscheinlich bestimmt verdoppelt seit seinem Tod, oder?
Ich gehe mal davon aus, deutlich mehr. Aber ich weiß, ich kenne die Mitarbeiterzahlen von Apple nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass an so einer Keynote mehr Leute planen, als am gesamten ersten iPhone gebaut haben oder sowas. Also das ist, glaube ich sofort.
Wie groß war nochmal das Macintosh-Team?
Das? Keine Ahnung, das war winzig, ja.
Im ersten Macintosh irgendwie so 10, 12 Leute oder
ja,
so.
Ja, ja. Ne? Ja, das erste.
Passten alle noch auf so ein kleines Foto so irgendwie.
Das iPhone-Team, ich kenne ja jemanden, der im ersten iPhone-Team dabei war. Der war mal bei Instagram mein Manager eine Zeit lang. Der war Praktikant bei Apple und ist halt irgendwie in diesem iPhone-Projekt gelandet und hat am iPhone gebaut, bevor es klar war, dass es ein Telefon wird. Und der hat auch so mit, das steht auf dem einen Foto, das sind so 10 Leute oder sowas, die da halt rumstehen. Und,
ja klar. Ja.
Und das sind schon deutlich mehr gewesen. Also viele Leute haben daran, also ich weiß auch von jemand anders, der an macOS mitgebaut hat und der dann plötzlich so den Auftrag bekommen hat, übrigens, das muss jetzt mit 128 Megabyte RAM auf einem ARM-Prozessor laufen. Und so, what, wieso das denn? Und naja, okay, mache ich halt. Und dann irgendwie ein paar Jahre später wusste er, warum es darauf laufen musste. Also so insofern, aus der Perspektive haben deutlich mehr Leute definitiv dran gearbeitet, aber so dieses kleine Kernteam, das war wahrscheinlich winzig klein schon. Mhm. Und ja, also das ist, und das, daran scheitern erstaunlich viele Firmen. Und
das war schon ein krasses Gefühl sein, wenn du am ersten iPhone mitgearbeitet hast, weil da hast du ja einfach wirklich Geschichte geschrieben, so.
Ja.
Einfach wirklich so auf dem globalen Maßstab einfach.
Mhm. Und es ist auch, also wenn der darüber schreibt, der schreibt dann wieder mal so auf Facebook-Posts darüber, so wenn irgendwie wieder sich irgendein Jahrestag ist oder sowas. Und das ist dann auch so bis heute nicht selber glauben können, weil also klingt da zumindest so durch. Also das ist ja.
Ja, krass.
Und ja, das ist, ich habe es nie geschafft, mit ihm mal ein Bier trinken zu gehen, weil ich mich zu blöd angestellt habe. Da hätte ich hätte ihn gern mal, hätte ihm gern mal ein paar Fragen gestellt, aber
Hätte ihn gern mal betrunken gemacht.
ihn,
Komm, trink nur mal ein.
Wahrscheinlich hätte er sogar alles ausgegeben.
Ich zahle.
Naja, und ja, und jetzt sind diese Telefone, jetzt sind sie halt so, ja, das, also ich finde die Kamera, das ist eine tolle, also ich muss auch sagen, so meine Fähigkeiten, mich da so reinzusteigern, hat halt auch ganz massiv nachgelassen. Es ist nicht so, dass die Technik unbedingt schlechter geworden ist, aber ich kann mich noch daran erinnern, als das iPhone 6S rauskam, das war jetzt auch nicht dramatisch anders als das iPhone 6 oder sowas. Und ich wollte es trotzdem unbedingt haben.
Stimmt, ja, aber das war auch einfach so signifikant besser. Also das war halt, da hatte man
Das
auch
iPhone
wirklich das
6S
Gefühl,
war nicht besser
wenn
als
man
das
das
iPhone 6.
iPhone 6 hatte und dann das iPhone 6S kam, dann haben die einfach mal gesagt, doppelt so schnell, doppelt so viel Speicher, doppelt so lange Akku, geil,
Doppelt so lange Akku gab es noch nie.
500 mal so geile Kamera, mit,
Aber so war es nicht. Also ich meine, so ein
so erinnere ich
was
das
war
aber.
ja eben, was war der Unterschied zwischen einem iPhone 4 und einem 4S? Also gerade so diese S-Talks, so das sind, also das iPhone 4S, das war schon, das hatte irgendwie einen Dual-Core-Prozessor und so, und das war schon deutlich besser. Also es war schon dramatisch besseres Gerät. Aber so, wenn man sich das damals angeguckt hat, waren die Veränderungen doch, also das iPhone 4 war so dieses revolutionäre, so Retina-Display und Gehäuse und weiß der Teufel. Aber so dieses so iPhone 4 auf 4S, ja, das war das, als Steve gestorben ist. Und oder so, ich weiß nicht, so, auch das iPhone 7 zum Beispiel, das war so, das iPhone 7 war so das erste, wo so, vorher war es ja immer so, dass alle 2 Jahre haben sie ein wirklich Neues rausgebracht. Und also das 4er und dann das 4S und dann kam das 5er, das 5er war revolutionär anders, und dann kam das 5S, das war wieder, ja, also intern viel, viel besser, aber halt vom Design her ist gleich. Und dann kam das 6er und dann kam das 6S und dann kam das 7er. Und das 7er war eigentlich nur ein 6er mit einer anderen Lackierung.
Ja,
Das gab es dann plötzlich in diesem furchtbaren super schwarz. Also das war eine super tolle Farbe, aber die hat furchtbar schnell zerkratzt und sowas. Das Telefon sah relativ schnell scheiße aus. Und dann kam halt das iPhone X und dann iPhone XS. Und dann würde man eigentlich erwarten, dass dieses Jahr wieder was komplett Neues kommt. Aber ist nicht so wirklich. Und es sieht so aus, als ob sie jetzt eher so einen Dreijahreszyklus machen würden als einen Zweijahreszyklus. Dass nämlich, wenn die Gerüchte bestimmen, dass nämlich nächstes Jahr der nächste große Schritt kommt.
naja.
Und aber ja, es ist so, keine Ahnung. Also ich bin im Augenblick, also ich hatte schon vorher überlegt, ob ich mir dann einfach mal, also so dieses irgendwie um Mitternacht oder wann auch immer, also das letzte Mal, als ich mir ein iPhone gekauft habe, war das iPhone X, was ich jetzt, und da war ich in New York. Und hier, europäischer Zeit, war das, glaube ich, eine relativ entspannte Zeit. Das war Mitternacht, PDT, wo man, und dann also sozusagen 9 Uhr morgens konnte man hier dann quasi konnte man hier das Telefon bestellen. So musste man einfach wach sein, ist ja relativ easy. In San Francisco zu sein, ist auch noch relativ easy, musste halt Mitternacht wach sein, muss man halt im Zweifelsfall, wenn man Kinder hat, ein bisschen länger wach bleiben. Ich war in New York, das heißt, 3 Uhr morgens musste ich dieses dämliche Telefon bestellen. Ich habe mir einen Wecker gestellt, um es wirklich dann auch sofort zu haben. Und letztes Jahr habe ich dann komplett ausgesessen und habe gesagt, ach ja, brauche ich nicht. Und dieses Jahr habe ich dann überlegt, naja, vielleicht gucke ich mir erstmal, welche Farbe ich will, auch mal im Laden an, bevor ich dann irgendwie eine Bestellung abgebe oder sowas. Und inzwischen bin ich so ein bisschen so, naja, will ich es überhaupt? Also ist es mir das wert? Also natürlich, wenn ich es jetzt geschenkt hätte oder wenn es die Hälfte kosten würde, würde ich es wahrscheinlich sofort kaufen. Aber so für dieses 1.350 €, boah, das ist schon echt Asche für so. Hey, schickere Kamera, schickeres Akku hält länger. Also es sind alles sicherlich tolle Sachen, aber
Kann man auch für Essen gehen.
kann man sehr, sehr lange sehr gut für essen gehen.
Das kann man ein ziemlich gutes Gericht für essen, glaube ich.
Vielleicht bin
Sollte
ich
man
einfach
noch
nur da, wo der
denken.
Rest der Welt schon immer war. Also, ja, neues Telefon.
So what?
Nächstes Jahr kommt bestimmt wieder ein neues.
Nee, ganz ehrlich, also das sehe ich in meinem Umfeld, sehe ich da teilweise Leute, die dann irgendwie ein 8 Jahre altes Telefon haben, dass ich nicht mal irgendwie, das würde ich nicht mal mit dem Arsch angucken. So. Also dann halt auch noch so ein billiges Android-Ding, was dann halt irgendwie, wo sie dann drauf tippen und man kann halt wirklich die Sekunden zählen, bevor dann irgendwas passiert. Würde ich total durchdrehen,
Ja.
wenn ich sowas hätte. Aber für die ist das ganz normal. Und also es ist so, dann, ja, also ich habe da auch höhere Ansprüche, obwohl ich halt nicht annähernd so viel Geld verdiene wie du. Aber
es gibt halt einen Unterschied zwischen, habe ich ein 8 Jahre altes Telefon oder muss ich jedes Jahr das 1300 Euro Telefon
kaufen? Stimmt schon, ja, gibt's noch ein paar, da gibt's noch
Abstufen.
Aber sag mal, das iPhone, wo wird das nochmal hergestellt?
Das wird von Elfen im Einhornland gebaut.
Ich sag mal ehrlich. Ich versuche gerade eine Überleitung.
Nach China?
Na, Shenzhen.
In Shenzhen? Ich weiß gar nicht, ob es in Shenzhen gebaut wird.
Wird es nicht mehr?
Das wurde, ich weiß nicht, ob es jemals, also ich weiß, dass da irgendwo in der Gegend gebaut wird.
Es, aber es wurde immer, na, ich, das war doch immer in Shenzhen.
Ich dachte, dass die da auch, dass das iPhone, also dass da eine Stadt auch nicht mehr ausreicht, um so ein Telefon zu bauen, dass da irgendwo wahrscheinlich mittlerweile irgendwo eine kleine Stadt existiert,
okay, die gut,
wirklich iPhone Town heißt auf Chinesisch.
Dann wollte ich
für sagen, Millionen Menschen
leben. Was ist die nicht? Das ist die Nachbarschaft von, Nachbarstadt von Shenzhen.
Hongkong.
Genau.
Da Macau! Einfach um dich jetzt Nein, Mist. Macau, ja. Ja, Hongkong.
Genau, da wollten wir auch drüber reden.
Über Hongkong wollten wir endlich mal reden.
Genau.
Ich war noch nie in meinem Leben in Hongkong.
Ich schon.
Die Chancen, dass ich jemals hinkomme, verschlechtern sich von jedem Tag zu jedem Tag.
Ach, ich glaube, das gibt's auch noch nächstes Jahr.
Ich glaube, wird's noch geben, aber ich bin gespannt. Also irgendwie ist es, man sieht, mir kommt es so vor, man sieht einer Stadt beim Fallen zu, oder?
Hm. Ja, also ich bin da noch nicht so entschieden, was ich da jetzt denken soll, was da passiert. Also, ich war schon 2014 mal da. Mhm. Und das war halt genau zu dieser Umbrella Revolution, also im Endeffekt genau zu dieser zu diesem Vorgeplänkel von dem, was heute stattfindet. Yeah. Damals waren das auch schon ganz, ganz viele Studierende, die dann halt auch Straßen besetzt haben und sehr, sehr viele kreativen Protest gemacht haben und halt auch schon mit Regenschirmen rumliefen. Das hieß deswegen auch das Umbrella Movement.
Yeah.
Und ich habe da nichts verstanden, weil das war alles auf Chinesisch und ich kannte niemanden und ich bin da rumgelaufen und so. Aber hier Whitey Chan, also Katharin, die war halt zufällig auch gerade in Hongkong, weil da irgendwie so ein Debating-Turnier war. Dann habe ich so ein paar Abende oder zumindest einen Abend haben wir zusammen rumgehangen dort in Hongkong und sind da rumgegangen, hat sie mir ein paar Sachen erklärt und so. Aber das war trotzdem super spannend, weil ich bin dann echt auch viel in diesen Camps rumgelaufen und habe mir das mal alles angeschaut und so. Das war wirklich so, wow, krass, ich bin hier mit, also ich war völlig ungeplant, aber ich bin da so sozusagen so eine Art historischen Moment reingeplatzt. Naja, und deswegen habe ich das auch so ein bisschen mitverfolgt und ja, das ist jetzt sozusagen, also damals diese Umbrella Revolution, das haben die schon damals ganz gut hingekriegt. Das hat einfach so ausgelaufen, ne? Also sie haben dann halt, da gab es auch relativ wenig Repressionen, sondern die haben einfach sozusagen, denen ist die Puste ausgegangen. So.
Ja.
Die haben auch dann allerdings auch einige Leute festgesetzt, einige sind ins Gefängnis gegangen, halt so, die so als Redelsführer, als Anstifter halt galten und so. Und das hat natürlich auch wieder ganz viele Leute demotiviert und irgendwie ist das halt alles auseinandergefallen. Und ich glaube, diesmal ist diese neue Bewegung, die jetzt dort existiert, die ist auf jeden Fall, die hat viel gelernt aus der alten.
Ja. Yeah.
Ne? Also die lässt sich halt nicht so schnell, der geht nicht so schnell die Puste aus. Die haben ganz andere Arten der Mobilisierung und Motivierung. Die haben sich verabschiedet von so öffentlichen Führungsfiguren. Die wollen halt, also sie haben halt wirklich versucht, sozusagen infrastrukturell alles so auf so eine online basisdemokratische Ebene zu organisieren. Also die benutzen irgendwie so Telegram-Chats irgendwie, um ganz viele Sachen abzustimmen und ja, und sie versuchen halt auch möglichst breites Bündnis hinzubekommen und sich auch halt eben nicht spalten zu lassen. Das war halt auch so eine Sache, ne? Irgendwie, dass halt dann immer so eine Regierung versucht dann halt so eine Bewegung immer zu spalten, indem sie sagt, so, da sind diese Radikalen und die müsst ihr euch von den Radikalen distanzieren und
haben sie dieses Mal auch probiert.
Probieren sie immer, ne?
Ja.
Also das ist ja auch nicht nur in China so, das ist auch in Deutschland so, ne? Also und da fallen die halt diesmal nicht drauf rein. So. Und man muss auch sagen, dass China halt, oder beziehungsweise Hongkong, ne, also man muss ja mal sagen, es ist nicht ganz klar, inwieweit China jetzt wirklich dort die Fäden zusammenhält. Der Einfluss wird natürlich da sein, aber wie groß der ist, das wissen wir natürlich nicht.
Mhm.
Das heißt also, handelnde Akteure sind dann erst einmal die Hongkonger Regierung und die Hongkonger Polizei in erster Linie. Inwieweit die sozusagen dort von der chinesischen Regierung gesteuert sind, das ist anzunehmen, aber man weiß es halt nicht so genau. Ne? Aber kannst du eigentlich davon ausgehen. Nur wie weit und wie stark, das weiß man halt nicht. Und das heißt,
ist ja auch die Frage, wie viele Anweisungen die tatsächlich brauchen. Also genau. Die wären ja da, die sind da quasi ein Stück weit schon installiert von der chinesischen Regierung. Und die wissen ja auch einfach, was sie zu tun haben. Und was.
Ja. Ich frage mich gerade, ob ich irgendwie so eine Zusammenfassung der politischen Situation geben soll oder ob ich einfach, weil ganz ehrlich, ich müsste das jetzt sozusagen aus dem Stegreif machen und ich bin kein Experte darin. Wer halt sich wirklich für das Thema interessiert, der sollte am besten den Podcast Fernostwärts abonnieren von Katharin. Die machen da, die haben jetzt einige gute Episoden gemacht über Hongkong und außerdem ihr den Newsletter abonnieren. Die haben auch einen Newsletter jetzt mittlerweile. Und da sind da, und sie hat auch ein paar Artikel geschrieben jetzt bei Zeit Campus und anderen Medien über die Situation in Hongkong. Genau, und in den Podcast hat sie halt mit verschiedenen Leuten gesprochen, die dort sozusagen auch Experten sind für das, was dort passiert. Und das ist alles sehr, sehr viel spannender anzuhören, als was ich jetzt sage. Ich versuche jetzt aber trotzdem mal eine kurze, also wer sich jetzt das nicht anhören will, versuche ich einen kurzen Zusammenblick zu geben. Ne? Also weiß man vielleicht irgendwie, Hongkong war halt britische Kolonie bis in die 90er und irgendwann in den 90ern, ich weiß noch nicht mal das Datum wirklich, ist es halt irgendwie an China zurückgegangen. Allerdings mit
Ende der 90er war es, glaube ich.
Ende der 99, irgendwie sowas, ne? Ja, irgendwie. Dann halt mit der Auflage, dass es aber nicht sofort in das chinesische System integriert wird, sondern dass Hongkong halt bestimmte Freiheitsrechte weiterhin gewährt sind und eine gewisse Unabhängigkeit von der chinesischen.
Ein Staat, zwei Systeme.
Ja, also genau, also zwei, wie heißt es, eine Stadt, zwei, sechs, ja, oder ein Staat, ich habe keine Ahnung, jedenfalls ja, irgendwie sowas war das, war der Spruch davon. Und Hongkong war noch nie eine Demokratie, das muss man dazu sagen, also es gab halt Presse- und Meinungsfreiheit und halt eine gewisse Liberalität, die es in China eben nicht gibt, aber es gab nie Wahlen, ne, und die, es gibt ein komisches System, wie dort die Gouverneure eingesetzt werden. Also Gouverneure sind da, glaube ich, dort die Bürgermeister. Freie Wahlen gab es halt eh noch nicht. Und und auch das britische Kolonialrecht, das da halt irgendwie viel Anwendung gefunden hat, das ist halt ja auch nicht so mega wahnsinnig frei. Also es ist jetzt halt auch nicht so, dass jetzt da irgendwie so eine Demokratie irgendwie
also da fällt nicht irgendein Stern der Freiheit gerade oder irgendwie sowas.
Ja, halt so vergleichsweise
schon. Im Vergleich zu China, aber
Genau. Und jedenfalls, China scheint irgendwie die letzte Zeit, sag ich mal, die Schlinge um Hongkong halt sehr, sehr viel fester zuzuziehen, weil woran sich das jetzt hier entzündet hat, war halt dieses Auslieferungsgesetz. Also Hongkong wollte ein Auslieferungsgesetz nach China machen. Das Ganze
nicht nur nach China.
Ja, genau, allgemeines Auslieferungsgesetz, aber es hätte auch dazu geführt, dass China dann sozusagen Rechte gehabt hätte, Leute in Hongkong sozusagen nach China ausliefern zu lassen.
Also in eingeführt worden ist dieses Gesetz, also so dieser Gesetz, die Gesetzesinitiative ist gekommen, dass ein Hongkonger ist mit seiner Freundin, ich glaube, nach Taiwan gefahren, in ein Hotelzimmer gegangen. Und dann ist er ohne diese Freundin wieder rausgekommen, aber hat einen großen, schweren Koffer hinter sich hergezerrt und ist wieder nach Hongkong zurückgefahren und hat mit an sicherheitsgrenzender Wahrscheinlichkeit seine Freundin da in diesem Hotelzimmer in Taiwan umgebracht. Aber da Taiwan und Hongkong kein Auslieferungsabkommen haben, kann halt nicht ausgeliefert werden und kann halt nicht verurteilt werden. Und lebt dann sozusagen frei. Das war der Grund. Das ist jetzt erstmal ja ein, muss man ja sagen, ja, man will nicht, dass Mörder frei rumrennen und man will, dass sie so, also das ist so, und aber der Grund, warum jetzt die Leute halt so auf die Barrikaden geht, ist halt, weil dann halt China halt auch irgendwelche Hongkongesen ausliefern lassen sich kann, weil sie ihnen nicht in den Kram passen, sondern weil sie gegen irgendwelche chinesischen Gesetze verstoßen haben und sie haben halt Angst davor, dass irgendwelche Hongkonger plötzlich in irgendwelchen chinesischen Knasten entweder wieder auftauchen oder halt nicht mehr da auftauchen, sondern einfach weg sind. Und was ja eine durchaus realistische Gefahr ist.
Genau. Und China halt dadurch natürlich auch einen sehr, sehr langen Arm bekommt in nach Hongkong rein,
genau.
Um dann halt entsprechend die Leute zur Demo zu zwingen. Genau, jedenfalls daran hat sich das entzündet. Seitdem sind diese Riots in den Straßen, die Polizeigewalt ist auch ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Zwischendrin wurden irgendwie ganze Horden von Gangstern irgendwie aus China importiert, die dort irgendwie mit Stöckern auf Leute, auf die Demonstranten eingeschlagen haben, womit die chinesische Regierung bestimmt überhaupt nichts zu tun hat. Jedenfalls, also es ist ein chaotische Zustände auf den Straßen nach wie vor und die Forderungen haben sich erweitert. Unter anderem wollen sie eine unabhängige Kommission zur Untersuchung der Polizeigewalt, die jetzt stattgefunden hat. Sie wollen, Amnestie für die politisch, für die bis jetzt festgenommenen Leute und noch irgendwas anderes war es. Es gibt immer so.
Also die Situation ist unfassbar eskaliert. Also das ist
eskaliert weiterhin, ja.
Also während am Anfang, was weiß ich, was so bei den ersten Demonstrationen die Polizei noch so die Demonstranten dann halt in die Bahnhöfe geflüchtet sind, in die U-Bahnhöfe, weil sie da halt weil die Polizei in den U-Bahnhöfen kein Tränengas eingesetzt hat, weil es halt nicht gut ist in U-Bahnhöfen und weil es Unschuldige trifft, rennen die mittlerweile mit Tränengaskanistern einfach wirklich in die U-Bahn-Züge rein und schmeißen die rein und es ist offensichtlich egal, wer da drin ist. Es werden Touristen, die offensichtlich Tränengaskanister abkriegen, weil sie halt irgendwo die Straße lang gehen und sowas. Also es wird nur noch sehr, sehr wenig Rücksicht drauf genommen. Und gerade auch so Hongkong, nach allem, was ich weiß, da weißt du sicherlich mehr, eine sehr, sehr enge Stadt, wo die Leute auch in sehr, sehr kleinen Wohnungen leben, weil es einfach so unfassbar teuer ist und wo dann halt, wenn du da halt irgendwie im Zentrum wohnst und die Polizei wirklich fast jeden Abend, nehmen wir mal, du hast noch kleine Kinder, irgendwie mit Tränengas durch die Straße und das zieht dann halt auch in deine Wohnung rein. Also du hast das dann wirklich, dass das überall ist, was die Leute. Mhm. Und was ich gesehen habe, ist jetzt so ein paar Tage so Videos, dass jeden Abend, weil dann Demonstrationsverbot hielt, sich die Leute an die Fenster von ihren Häusern gestellt haben und einfach ihre Forderung aus dem Fenster gebrüllt haben. Und dann hörst du so diese Aufnahmen,
ja, das war krass.
Wie die da durch die Straßen wabern, dann diese
richtig, die haben jetzt eine Hymne, haben sie sich.
Nee, das habe ich nicht gegeben. Mitgekriegt.
Richtig krass. Also es gibt jetzt so eine Hymne. Irgendjemand hat eine Hymne komponiert für Hongkong.
Ja.
Und das ist wirklich ein krasses Ding, weil das musst du überlegen. Also bisher waren den offiziellen Forderungen der Demonstranten war halt keine Unabhängigkeit von China.
Yeah.
Es gab natürlich immer irgendwelche Leute, die das auch wollten und irgendwie so behauptet haben. Aber die große Bewegung hat sich das nie auf die Fahnen geschrieben, weil sie ganz genau wussten, dann geht's richtig los,
yeah,
ne? wenn die jetzt hier eine Sezessionsbeschreibung machen. Ne? Aber ganz ehrlich, jetzt mit irgendwie einer eigenen Hymne, da entwickelt sich gerade so ein Mood-Swing, von wegen jetzt ist uns auch alles egal, so. Diese Hymne ist richtig krass, also und ich habe das jetzt noch nicht live gesehen oder so, aber es wurde jetzt halt unter anderem von diesem Pinboard-Typen irgendwie gesagt.
Genau, falls ihr auf Twitter jemand folgen wollt, hier Pinboard, der irgendwie so ein
Ed Pinboard heißt er einfach.
Ed Pinboard, ja. Der heißt so, das ist ein offizieller Name. Steht auch in seinem Ausreisepass.
Außerdem Zeynep Tufekci, ich weiß nicht, ob die auch noch da ist, aber auf jeden Fall, ich glaube, die sind zusammen da. Aber ich sag mal so, es gibt natürlich 1000 andere Leute von Residents, die man dort folgen kann. Da weiß ich jetzt aber ehrlich gesagt keine Leute im Kopf, die man da folgen kann.
Also diesen Pinboard-Typen, den folge ich schon sehr lange. Ich habe durch ihn auch schon eine Menge Geld verloren, weil er eine Spendenaktion damals für demokratische Kandidaten für den Kongress gemacht hat und sowas. Und der sagt auch, wenn Sachen nicht so geil sind. Also der sagt auch, also was weiß ich was, so, ja, übrigens, dass wenn hier jemand ankommt und sagt, die Hongkong hat Demokratie, ist gestorben, das war noch nie eine Demokratie.
Ja,
also,
ja,
und so eine, also der ist da jetzt nicht irgendwie verblendet oder sowas. Dem traue ich da schon eine gewisse Objektivität zu, sagen wir es mal so.
Ja, also der ist auf jeden Fall, der hat das halt auch gesagt, dass halt dort irgendwie Massen von Leuten an Demonstranten, die haben sich zusammengefunden, haben das gesungen, ne? Also die Hymne und so. Also das gibt natürlich auch nochmal ganz anderes Gefühl, so ein ganz anderes Zugehörigkeitsgefühl plötzlich, ne? Das ist ja nicht umsonst, dass halt irgendwie, keine Ahnung, dass das halt eigentlich Revolution immer irgendwie mit einem gemeinsamen Lied so stattfindet. Ja. Ne? Da wird man dann so irgendwie automatisch dran geändert, so, ja, irgendwie, das, wie halt irgendwie, keine Ahnung, die Franzosen dann mit ihrem Revolutionslied dann irgendwie rumlaufen oder, ja, was weiß ich.
Im Osten kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Ah, das stimmt, ihr hättet keine Lieder, ne? Es hätten mal so, dass die Mauer muss weg oder wir sind ein Volk.
Ich kann mich jedenfalls nicht an irgendwelche Lieder, also so außer halt irgendwelche Biermann-Lieder, die keiner mitsingen konnte, aber
ja,
keine Ahnung.
Naja, jedenfalls Revolution, da läuft einem dann so ein bisschen der Schauer
über
den Rücken, so, ne, wenn man das dann hört. Obwohl man natürlich, ich verstehe natürlich kein Wort von dieser Hymne, aber egal, auf jeden Fall, das ist krass. Und ja, also was ich auch so spannend fand, also dieses Mal die Aussichten davon, ne? Jeder, den ich kenne, der sich so ein bisschen damit auskennt, sagt, ja, das ist alles total spannend und so, aber die haben einfach keine Chance. Ne?
Ja.
Also weil ich meine.
Das ist auch das, was ich vermute. Wobei, ich glaube, die Chance ist höher als null, aber sie ist nicht groß.
Ja, ich meine, weißt du, so China. Also China kommt nicht gut damit klar, wenn man sich davon ihnen lossagen will. Das haben schon, sag ich mal, diverse Randgruppen die Erfahrung gemacht. Ne? Also,
Taiwan fährt auch seit Jahrzehnten sehr gut damit.
Tibet ist ein gutes Beispiel.
Ja.
Ich meine, Taiwan, die waren halt nicht Teil von China. So
richtig.
Das ist halt eine ganz eigene Geschichte,
ja, ja.
So. Und die haben halt tatsächlich sozusagen eine faktische Unabhängigkeit. Und China hat sich das noch nicht getraut. Aber wenn China wollte, ganz ehrlich, so, also ich meine, die haben auf jeden Fall die Mittel dazu, die könnten da das kleine Taiwan da
klar.
Könnten sie unterwerfen, ne? Und ich meine, wenn man jetzt irgendwie
guckt. Aber Taiwan hat sich halt politisch relativ gut abgesichert nach außen hin, wenn jetzt nicht gerade der Orange Clown Car unterwegs ist mal wieder, dass dann die USA dann irgendwie doch durchaus
das war das Signal, genau.
Und sowas.
Das war das Signal, dass die USA halt, das haben sie nie offiziell so gesagt, aber das haben sie immer wieder so ein bisschen signalisiert, dass sie Taiwan beispringen würden.
Genau.
Ja, aber ganz ehrlich, unter dem Orangen Clown würde ich mich nicht drauf verlassen.
Ja, und das ist ja auch, ich meine, so was jetzt gerade auch in Hongkong passiert, ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass die Weltöffentlichkeit gerade andere, glaubt, andere Probleme zu haben. Dass halt die USA irgendwie komplett außer Schuss sind, dass Großbritannien als ehemaliger, dass die halt
aber man muss schon sagen,
damit die, beschäftigt sind, selber einen Fuß zu schießen.
Die Demonstranten versuchen schon, also auch ganz gezielt, also sowohl britische als auch US-Öffentlichkeit zu haben. Es gibt auch tatsächlich Demonstranten, die laufen mit der Make America Great Again Mütze rum und so einen Scheiß und finden Trump total gut. Warum finden sie Trump gut? Weil er halt irgendwie mal was gegen China sagt.
Weil sie ihn noch nicht kennengelernt haben.
Ja, und weil sie halt irgendwie, also sie haben, glaube ich, nicht eine Ahnung davon, wie scheißegal er ihnen ist.
Ja.
Oder sie ihm sind. Aber sie finden auf jeden Fall mal gut, dass es jetzt mal ein amerikanischer Präsident traut, sich gegen China zu schießen. So,
mhm.
Und Briten versuchen sie auch. Aber ich meine, hallo, die haben wirklich ganz eigene Probleme. Also da geht hier gar nichts mehr, ne?
Ja.
Also,
so ja, aber ich finde das so, wie so diese Machtverschiebungen so stattfinden, wie halt Dinge gehen, die.
Aber Merkel hat es angesprochen, ne? Jetzt gerade beim China-Besuch.
Ja.
Hat sie die Situation in Hongkong angesprochen und zwar kritisch und das kam, haben sie sehr verschnupft drauf reagiert. Sag ich mal so.
Ja, ja. Also, gut, dass es noch jemand, dass es noch jemand macht.
Ja.
Dass Merkel mal die Flamme der Freiheit sein wird, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, aber hey, so sind die Zeiten nun mal. Insofern, ja, okay. Aber es ist so, ja.
Aber was ich richtig spannend finde an der ganzen Geschichte, und jetzt mal unabhängig davon, ob jetzt, was jetzt China macht, ne? Also wir können auch ganz kurz über die Aussichten reden, weil ich finde, was China, glaube ich, nicht machen will, ist halt ein zweites Tianyam Square, wie heißt das da, also was sie dort in den
Platz des himmlischen Friedens damals.
Platz des himmlischen Friedens, Crackdown, sowas wollen sie, glaube ich, schon vermeiden. Ne? Also das würde passieren, wenn sie mit Militär reingehen würden. Sie haben, glaube ich, schon ein paar Mal so ein paar Drohszenarien in diese Richtung gemacht, dass sie halt mit dem Militär reingehen würden, aber dann gibt es halt Tote, ne? Und
dann haben die einen Bürgerkrieg. Also ich glaube, das sind mehr als nur ein paar Tote. Ich glaube, das ist wirklich. Ich glaube, das wäre
dann halt wie damals.
Das wäre ein Guerillakrieg. Ich glaube,
das würden die nicht lange durchhalten. Das würden sie nicht halt lange durchhalten. Also gegen die Polizei, die mit Gummigeschossen und Tränengas, das ist ein anderer Schnack dann.
Eine Stadt von wie viel Millionen leben in Hongkong, musste erstmal klein kriegen.
Keine Ahnung, 20 oder so.
Daran sind schon andere gescheitert.
Aber aber das sind ja keine bewaffneten Guerilla-Leute. Die haben ja gar keine Waffen, ja. Das ist ja, das
ja.
sind ja, das sind alles.
Bewaffnete Guerilla-Leute waren immer irgendwie waren schon sehr oft harmlose Leute, die was anderes zu tun haben.
Gut, aber das ist dann plötzlich
irgendwo bewaffnete Guerilla-Leute.
Da müssen sie, aber das passiert nicht über Nacht, weißt du? Die haben ja gar keine Waffen, die haben ja gar keine Ausbildung und gar nichts. Also
Nee, also ja, die haben sie nicht, aber ich glaube, also
langfristig könnte man sich das vorstellen,
dass da bin ich optimistisch. Ich glaube, das wäre weitaus. Ich sag nicht, dass sie gewinnen würden, aber ich glaube, das wäre ein blutiger Kampf, der sich im Zweifelsfall Jahre hinziehen würde. Und zwar so Sabotageakte und so, also so ziviler Ungehorsam gegen eine übermächtige Macht, die gerade mit Waffengewalt und Militär drinne ist, das ist schon öfter schiefgegangen, als man glaubt. Und oder hat schon öfter was ausgewirkt, als man glaubt. Und insofern, aber ja, ich glaube, soweit wollen sie es nicht kommen lassen.
Muss ja sagen, bisher ist noch niemand gestorben, ne? Also es ist noch kein, es gab, also die ganzen, obwohl das jetzt seit Wochen lang diese Unruhen sind, ist noch keiner gestorben.
Keiner gestorben?
Soweit ich weiß, ich wüsste von niemandem. Es war jetzt halt ganz groß, dass diese eine Demonstrantin am Auge verletzt wurde. Dann sind die irgendwie alle.
Die ist erblindet auf dem Auge, oder?
Ja, ich weiß nicht so genau, was jetzt das Endresultat war. Auf jeden Fall wurde sie verletzt. Und seitdem laufen dann halt die Leute alle so mit einer solidarischen Augenklappe rum. Und das war, glaube ich, ganz ehrlich, das auch schon mit das Schlimmste, was passiert ist. So.
Ich dachte, ich weiß nicht, ob tatsächlich sich das bewahrheitet hat, dass in einem U-Bahnhof ein kleiner Junge von der Polizei quasi getötet worden ist. Also
okay,
weiß ich nicht. Also nicht irgendwie erschossen oder sowas, sondern halt irgendwie quasi bei einem Unfall. Also aber ob das so war, ob der vielleicht auch nur schwer verletzt war oder wie auch immer, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ja, es gab noch nicht. Also, aber es ist halt, man merkt.
Also ich sag mal nur einfach mal um diese Spannweite zwischen was passieren würde, wenn das Militär einrückt mit Panzern und
und
Gewehren und Schießbefehl und so einen ganzen Scheiß. Ne? Also das ist halt dafür, da sind wir weit von entfernt. Und das wäre etwas ganz anderes. Und das heißt also, ich glaube, China ist sehr, sehr vorsichtig, diese Karte zu zücken. Und ja, man muss auch sagen, ich meine, damals, als Hongkong an China ging, war es deren Tor zur Welt. Ne? Also es war halt, das war das Ding, Hongkong war die Stadt, die bereits im internationalen, globalisierten Handel eingebunden war. Und mit China und China hat dadurch halt wahnsinnig viel Zugang zu allem Möglichen bekommen. Mhm. Und einer der Gründe für Hongkongs Aufstieg ist halt tatsächlich Hongkong gewesen. Aber ganz für ehrlich, für China ist tatsächlich Hongkong gewesen. Aber ich meine ganz ehrlich, jetzt ist Hongkong auch nur noch eine Millionenstadt mit Wahnsinnsumsätzen unter vielen Millionenstädten mit Wahnsinnsumsätzen in China.
Ich meine, Shenzhen ist ja direkt nebenan.
Ja, genau. Und im Endeffekt, das heißt mit anderen Worten,
und sie haben dieses System aufgebaut, was sich für den Handel mit anderen Ländern öffnet, ohne aber mehr Freiheit zuzulassen.
Genau, ja.
Also sie haben sehr erfolgreich sich quasi in den internationalen Handel, der Teil, der ihnen wichtig ist, sind sie drinne und mit dem ganzen Rest haben sie nach wie vor nichts zu tun. Und das ist
ja, deswegen, also so wichtig ist sie in Hongkong gar nicht. Ne?
Ja.
Also muss man schon sagen. Also es ist, ich glaube, schon nicht unwichtig, aber halt auch nicht mehr sozusagen so die totale Abhängigkeit von Hongkong, dass ich glaube, so in den So in den frühen 2000ern oder so hätte Hongkong halt China noch irgendwie immer noch mehr ins Heft diktieren können, was sie wollen, so, ja. Und das ist, glaube ich, einfach vorbei. Also Hongkong, China lässt sich halt von Hongkong nichts erzählen, so. Und
genau, und ich glaube, es ist im Zweifelsfall wichtiger, dass die anderen kapieren, was ihnen blüht, wenn sie probieren, abtrünnig zu werden.
Ja, das ist immer so eine Frage, ja.
Als dass, also so, sie können es sich nicht erlauben, ihnen jetzt irgendwie jetzt nachzugeben. Aber ich glaube, auf der anderen Seite wollen sie auch nicht, sie haben halt diese relative Ruhe, dass halt so, dass das eigentlich gerade alles stattfindet, ohne dass es jemand mitbekommt und dass die Weltöffentlichkeit das gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber sobald da zu viel Blut zu sehen wäre, könnte sich das potenziell sehr, sehr schnell ändern. Und das wollen sie halt auch nicht.
Und das ist auch krass. Also ich glaube, das darf man auch nicht mit, das muss man auch mit reinbringen, wie öffentlich das alles ist, ne? Also weil in Hongkong die ganzen protestieren, die haben alle irgendwie ihr iPhone und alle iPhones sind die ganze Zeit auf Streaming gestellt, so, ja. Und es gibt da praktisch keine Szene, die nicht irgendwie mit dokumentiert würde, so, die da passiert. Und das ist halt echt krass. Also dadurch hat das Ding so eine Öffentlichkeit, das hat nochmal so eine eigene Dynamik, die darauf einwirkt, glaube ich. Mhm. Ne? Und schützt im Zweifelsfall auch die Demonstranten und schützt auch Hongkong, was da.
Verrät
was
sie
da
aber im Zweifelsfall auch.
Ja, wobei die sind ja alle maskiert und so.
Ja, ja, naja. Irgendwann werden sie schon erkennen.
Ja, aber dafür haben die ja ihre eigene Surveillance-Infrastruktur da, glaube ich, schon gut.
Ja,
in Hongkong. Also dafür brauchen
sie
die
nicht. Sind nicht auf Twitter-Bildchen angewiesen.
Ja, ja, sie brauchen die Videos da, glaube ich, nicht. Das ist ja, also da muss man auch nochmal ganz kurz, das finde ich auch nochmal interessant, die ganze Protestkultur, die dort stattfindet. Also ich finde das halt super spannend, weil diese Hongkonger super kreativ umgehen mit diesen.
Diese Sachen, die machen, die Plakate und sowas, sind ja der Hammer teilweise.
Genau, also die haben halt super krasse Techniken zur Kommunikation und Mobilisierung und Koordination entwickelt. Das geht halt natürlich über so wie ich schon meinte, halt irgendwelche Gruppenchats, in denen sie sich dann halt irgendwie sozusagen in Echtzeit demokratisch koordinieren. Das geht aber auch über so Leute, die halt so vorm Rechner sitzen und an die halt immer sozusagen per Nachrichten immer sozusagen die Bewegung der Polizei gemeldet werden, die sie dann wiederum in Google Maps eintragen, in so eine customized Google Maps Sachen, die dann die Aktivisten dann sozusagen immer sozusagen in Echtzeit nachvollziehen können, wo gerade die Polizeibewegungen sind, ne?
Ja, weil zum Beispiel die Polizei auch sowas macht, sie hat ja mit Wasserwerfern schießen sie ja teilweise auf die Demonstranten und dann machen sie gefärbtes Wasser rein und bauen dann später an U-Bahn-Stationen, weil die bewegen sich halt alle mit der U-Bahn, bauen sie an U-Bahn-Stationen, stellen sie sich dann auf und alle, die dann halt blau eingefärbt sind oder sowas, werden dann rausgefischt und kommen dann, und dann werden auch direkt live quasi, wo steht die Polizei, an welchen Bahnhöfen, wird dann halt mitkommuniziert und sowas. Also Das ist schon.
Es ist super koordiniert.
Ja.
Und dann haben sie halt auch vor Ort halt Leute, die halt so bestimmte Banner halt haben, wo dann halt irgendwie Rückzug oder jetzt gehen wir nach vorne oder jetzt halt sind wir alle leise oder keine Ahnung was, ja. Also wo dann halt sozusagen Leute halt mit so Plakaten, die Leute dann auch vor Ort Echtzeit irgendwie die Massen koordinieren. Und das ist alles so advanced. Oder ich meine, dass sie dann irgendwie angefangen haben, halt dezidiert auf die Tränengaskanister loszugehen und dann halt irgendwie die mit den Wasserflaschen auszumachen und so.
Ja.
Und
waren nicht irgendwelche Chemikalien, einfach in Wasser tunken, fertig.
Genau, einfach Wasser oder teilweise Wasser nur drüber schütten und so oder reinschütten in die Kartuschen. Und also super viele Sachen, wo man so denkt, okay, die haben einfach auch gemerkt, weißt du, so, dass es halt sozusagen so ein koordiniertes Zusammenspiel gibt. Also es ist halt so wirklich, und da frage ich mich halt auch, ob das sozusagen so ein kollektivistisch, dass die halt sozusagen so ein kollektivistisches Denken mehr haben als so individualistische westliche Leute.
Das ist eine Frage, die ich mir sowieso stelle, ob, also wir leben ja in einer sehr, sehr individualistischen Welt und das ist ja. Und wir tun immer so, als ob das die einzige Möglichkeit wäre, sein Leben zu führen oder frei zu sein oder wie auch immer. Aber ich bezweifle, also ich glaube nicht, dass das ist, sondern ich glaube, dass es da durchaus andere Formen auch noch gibt, dass es halt Leute gibt, die eher in Familien glücklich werden, in kleineren Gruppen oder sowas. Und ob das nicht zum Beispiel, ja, so quasi in solchen Systemen, also so diese, du denkst wahrscheinlich auch an diese Bilder, wie diese Krankenwagen da, als ob das Rote Meer gespalten
genau,
wird.
Ja,
also falls jemand das Video, die Videos nicht gesehen haben sollte, es sind halt, bei Demonstrationen sind dann halt, mussten dann Krankenwagen durchfahren, um irgendwie Zusammengebrochene rauszuholen oder sowas. Wie sich so wirklich, als ob sich das Rote Meer öffnen würde, so eine Straße rausbildet, die aber wirklich auch keinen Millimeter breiter ist, als dass der Krankenwagen mit einer relativ hohen Geschwindigkeit ganz problemlos durchfahren kann und dann schließt es sich hinter ihm so. Also wo hier einfach nur totales Chaos wäre und die ganze Zeit irgendwie der auf die alle anhupen müsste, damit ihm überhaupt jemand aus dem Weg geht in seinem Krankenwagen. Das hat da alles perfekt funktioniert. Also das ist schon sehr eindrucksvoll, das stimmt. Aber ich glaube auch, also ich kenne es.
Aber auch irgendwie, sag ich mal, sich einzulassen in, sag ich mal, übergeordnete Koordinierungsstrukturen, ne? Und halt irgendwie sozusagen einen Ort einzunehmen innerhalb eines Systems, sozusagen. Ja. Ne?
Aber sowas geht in so einer Situation erstaunlich gut.
Mhm.
Ich kann mich noch daran erinnern, es gab ja hier, als ich ein Kind war, in der Mainzer Straße, also es gab in Friedrichshain, in der Mainzer Straße, da waren damals Häuser besetzt von irgendwelchen Punks. Und dann ist die Polizei damals mit bizarrem Aufwand rein, um diese Häuser zu räumen. Und auch mit Tränengas und so Polizeipanzerwagen und so diesem ganzen Zeug. Und das war so in der Nachwendezeit und so als Ossi hatte man so ein Polizeiaufgebot in seinem Leben noch nicht gesehen. Nichts Vergleichbares. Und es war, und das waren halt auch noch irgendwie so, man war noch so ein bisschen revolutionärer drauf. Und ich weiß noch, wie das damals auch, wie schnell, weil die dann auch halt, die haben die Straßen abgesperrt, weiträumig, dann wurden Polizeikontrollen eingeführt, irgendwelche Leute wollten mit ihren Kindern nach Hause und dann so, ja, wir machen jetzt eine Polizeikontrolle, zeigen Sie uns doch mal einen Ausweis, dass Sie hier wirklich wohnen, kein Ausweis mit dabei, dann lassen Sie irgendwelche, so die Dummheiten, die Polizei dann halt macht, um die Bevölkerung gegen sich aufzubringen. Und wie das dann erstaunlich lange gebraucht hat und erstaunlich viel auch aus Teilen der Bevölkerung, die jetzt nicht zu diesen Hausbesetzern gehören, gebracht hat. Und wie dann diese Koordination einfach funktioniert. Also ich weiß noch sehr gut, dann nämlich aus dem gesamten Bundesgebiet ist dann plötzlich die Polizei rangeholt worden. Und dann haben die Leute angefangen, Straßenschilder zu übermalen. Und dann hat die Polizei einfach nicht mehr gefunden, wo sie hin muss. Und dann hast du so irgendwie so, bei uns in der Straße sind dann so irgendwie so 20 so Polizeiwagen mit Blaulicht rein. Oh scheiße, sind wir falsch, alle gewendet. Und dann wieder zurückgefahren und sowas. Und das ist natürlich auch das ist dann so ein Erfolgserlebnis. Oder so, yes! Also ich war 13 oder so, ich habe nichts davon mitgemacht, ich habe das halt so beobachtet. Aber du hast halt so mitgekriegt, wie die Leute sich so untereinander vernetzt haben und wie schnell Informationen sich verbreiten und wie schnell auch die Leute wissen, was sie in so einer Situation zu tun haben. Und das mit Internet und diesen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, nochmal kombiniert, glaube ich, kannst du das an sehr, sehr vielen Stellen haben. Also ich glaube, da brauchst du, das könntest du durchaus auch hier schaffen. Das muss nicht irgendwie ein kulturelles anderes Mindset zwangsläufig sein.
Ja. Also ich glaube, genau, also ja. Ja, also es ist auf jeden Fall ein für mich neues, noch nicht dagesehenes Koordinationskunstwerk,
was ohne Frage.
Und völlig unabhängig davon, wie es in Hongkong ausgehen wird, ich glaube, das werden wir in Zukunft auch woanders sehen. Also beim nächsten, keine Ahnung, G20-Protest oder sowas, wenn der so ablaufen wird, ja, dann wird die Polizei sich hier auch immer in Deutschland
auch hier umgucken. Lernen.
Ja, genau.
Ja, aber hier hättest du fünf Linke, die Autonomen, die können ja bei ihren Meetings, weil sie ja die GDPR-Bestimmungen alle unterschreiben müssen und so, und darf ich denn dann, schon allein daran würde das ja alles scheitern, das ist ja.
Ja, wahrscheinlich, ja. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, was dort passiert in Hongkong, und ich glaube, es wird auf jeden Fall, egal was es passiert, es wird auf jeden Fall relativ wichtig werden für die Zukunft.
Ah, okay. Ich kann ja auch den Fernseher anmachen einfach und Die ist da. Die Crip steht da. Die Frau wollte gerade losholen, das Bettchen, was ich gerade in Empfang genommen habe.
Alles klar.
Mitzunehmen. Hat sich jetzt alles erledigt. Ja, das ist, also ich bin, ich habe so dieses, was ich vorhin sagte, so dieses, man sieht einer Stadt beim Fallen zu, das ist, ich gebe den, also ich muss sagen, ich war schon mal wesentlich pessimistischer. Im Augenblick bin ich gerade wieder relativ optimistisch, dass sie zumindest ein paar Jahre nochmal rausholen können, dass sie durchaus nochmal, dass die Chinesen kapiert haben oder eine Ahnung davon kriegen, worauf sie sich da gerade einlassen und nicht bereit sind dazu, so viel Blut fließen zu lassen und sich diese Blamage zu geben. Und dass das vielleicht jetzt erstmal noch, aber ich glaube, das ist nur, das ist einfach nochmal die Schraube nochmal eine Umdrehung härter angezogen und die haben nicht vor, die jemals wieder nennenswert lockerer zu lassen, sondern es wird jetzt immer nur noch so weitergehen, bis das halt so voll drin ist, das ist in dem System.
Ja, ich meine, der Widerstand wird ja größer auch. Also es ist ja nicht so, dass die Schraube tiefer gedreht wird, im Endeffekt eigentlich gar nicht. Es wurde versucht, ja. Aber es ist ja nicht passiert. Ja.
Aber bisher haben sie auch noch nicht.
Das hatten sie jetzt übrigens, das ursprüngliche Gesetz haben sie jetzt auch wieder zurückgenommen.
Stimmt, das haben sie jetzt offiziell zurückgenommen.
Das haben sie jetzt offiziell zurückgenommen, aber es gibt natürlich weitere Forderungen jetzt, hatte ich ja schon gesagt. Und das heißt also, was momentan eigentlich sehen, ist eigentlich, dass der Widerstand größer wird. So. Und keine Ahnung, wo das endet, ne? Irgendwie, jedenfalls scheinen sich die Hongkonger da jetzt mittlerweile eingerichtet zu haben in diesem, in ihrem Protest.
Ich finde das so krass, so zu sehen, wie so die Polizei, wie schnell das kippen kann, dass die Polizei von ich habe so das Gefühl, dass die Polizei in Hongkong vorher durchaus ein angesehenes Image hatte. Und jetzt nicht unbedingt als Feind des Volkes verschrien war und dass das ja doch relativ schnell gekippt zu sein scheint. Also erstens die besinnungslose Brutalität, mit der die Polizei oft vorzugehen scheint, aber auch so, dass ich so Aufnahmen gesehen habe, so dass halt auf eben, dass am Flughafen von Hongkong, wo keine Protestierenden waren, sondern die Polizei einfach durchgerannt ist, auf der Suche nach Protestierenden, dann halt von irgendwelchen Leuten auf dem Flughafen halt angeschrien worden sind und sowas. Also das, ich habe das Gefühl, dass die in relativ weiten Teilen der Bevölkerung die Polizei weitgehend innerhalb von wenigen Tagen massiv an Respekt verloren hat. Und weil sie auch so dumme Bilder zulassen. Also es gibt da diese Prince Edward Station, wo ich glaube, da war der Zwischenfall mit dem Auge, wo die Frau am Auge verletzt worden ist, wo halt Blumen abgelegt worden sind jeden Abend. Und jeden Abend werden diese Blumen wieder weggemacht und am nächsten Tag sind dann mehr Blumen da. Und dann siehst du jetzt halt irgendwelche Polizisten so in Riot Gear, die dann halt Blumen wegreißen und in eine Mülltonne schmeißen. Was jetzt, wo du ja wirklich so kann man noch prophetischere Bilder zeigen als das, die sozusagen die Sinnlosigkeit dieser Gewalt und dieses Polizeistaats zeigen, als wenn du Blumen irgendwie einfach mit einer unfassbaren Brutalität wegwirfst und als ob dir die Blume irgendwas getan hätte.
Ja.
Und das finde ich gerade beeindruckend, wie das da kippt. Aber auch wie diese Polizisten sich darauf einlassen, offensichtlich in großen Zahlen.
Wobei ich auch nicht ganz hundertprozentig sicher bin, wie breit ist der Support für die Proteste ist. Also ich glaube, der ist sehr breit, ja. Aber was ich jetzt auch gelesen habe, ist, dass die Hongkonger Eliten tendenziell gegen die Proteste sind und also ist natürlich klar, also einerseits sie verlieren halt einfach konkret Geld dadurch, die Stadt ist lahmgelegt, sie können ihre Geschäfte nicht machen, also so viele der, und man muss auch sagen, also Hongkong ist, glaube ich, das ist eine wahnsinnig ungleiche Stadt, also es ist halt unglaublich krasse Einkommensunterschiede, super krasse, sag ich mal, Schere. Und was halt übrigens interessanterweise auch damit zu tun hat, dass das halt sehr, sehr krass reguliert ist, wie man das bauen kann. Das heißt, du zahlst unfassbar viel Geld für ein Apartment und die Immobilienleute dort, die verdienen sich dumm und dämlich. Mhm. Und das ist halt tatsächlich mehr oder weniger auch korrupt so gemeint. Also da wird auch nichts Neues gebaut, um halt Immobilienpreise hoch zu spekulieren. Und die ganze Hongkonger Gesellschaft leidet darunter. Mhm. Ne? Und Ja, also das ist schon echt krass auch. Also und die sind, also ich glaube, Hongkong hat eine ziemlich, ziemlich hässliche, ziemlich stinkereiche, korrupte Elite,
Das glaube ich
die im
sofort.
Zweifelsfall dann auch mit China, weil es natürlich auch der wichtigste Handelspartner ist, entsprechend sich solidarisiert. Also ja, und ich glaube fast eher noch, dass zum Beispiel die Hongkonger Regierung und Hongkonger Polizei und so, die sind, ich glaube fast eher noch, dass sie von den Hongkonger Eliten gesteuert sind als von der chinesischen Regierung tatsächlich. Wobei das halt aufs Gleiche rauskommt, weil die gleichen Interessen vertreten werden.
Ja, das ist halt immer wieder das Spannende zu sehen, dass halt, das finde ich, so, wenn man sich so denkt, so, wer hat eigentlich das Nazi-Regime gestürzt und sowas, und wer stützt solche Regime, die eigenen, Nazi-Regime hat sich ja, die eigene Bevölkerung angreifen und sowas. Und es ist halt, du findest halt in solchen Systemen immer, dass irgendjemand davon profitiert und daraufhin dann skrupellos diese Unterdrückung mit unterstützt. Das siehst du, also das ist sowas, was ich für mich jetzt auch so wie viele Leute halt Trump unterstützen, obwohl er ein offensichtlicher Vollidiot ist, aber einfach aus reinem Opportunismus, weil es halt, weil es ihn halt Macht oder Geld oder was auch immer, irgendwelche Vorteile bringt, und dann unterstützen sie ihn halt. Und dann findet er halt immer wieder Leute, die ihn zwar selber auch für Idioten halten, aber ja, ist mein Idiot.
Ja, genau.
Und ja, das ist definitiv in solchen Situationen irgendjemand gibt, also es gibt offensichtlich genug Leute, die sich davon einen Vorteil erhoffen, dass China da mehr Einfluss gewinnt, und die werden dann ihren Teil dazu beitragen. Oder zumindest die sich die sich Nachteil davon glauben, dass es für sie mehr Nachteile hätte als Vorteile, wenn sie dagegen ankämpfen würde. Und dementsprechend sich dann auch verhalten. Das ist ja, finde ich spannend, das zu sehen.
Ja, eventuell müssen die Hongkonger Proteste erstmal ihre eigenen Eliten aus der Stadt werfen. Das wäre vielleicht so eine Maßnahme.
Ja, und dann hätten sie plötzlich, aber dann hätten sie die Welt, den Westen würden sie dann sofort verlieren.
Stimmt, das ist dann auch nochmal so eine Sache,
Weil die sind wahrscheinlich, diese Eliten sind dann wahrscheinlich auch gut vernetzt ins Ausland.
ja. Ja. Ja, ich glaube, eventuell müsste man tatsächlich wirklich überhaupt alle Konfliktsituationen auf die Eliten lenken, denke ich mittlerweile. So, also so richtig so Oldschool-Klassenkampf, weil ich glaube, dass ein Großteil der Beharrungskräfte auch deswegen sich nichts ändert, auch in Sachen Klimawandel, das ist wirklich einfach, weil bestimmten Leuten zu gut geht mit der Situation. Und
Ja.
die halt auch alles sozusagen verhindern können.
Ja, das ist, du hast neulich so ein Pick darüber gemacht, über dieses, dass halt, das sozusagen, was hat Kapitalismus eigentlich verhindert?
Ja.
Und
Was hat Kapitalismus je für uns getan?
der Punkt, den du da hattest, den finde ich schon, also die Idee, dass.
Das war ein Text von David Graeber, den ich
Genau.
gepickt habe. Genau, und er hatte halt dargestellt, dass halt bestimmte Technologien sozusagen der Arbeiterklasse halt mehr Möglichkeiten gegeben hätte, die dann halt bewusst verhindert wurden in ihrer Entwicklung, weil sie halt eben einfach gegen die Interessen der entsprechenden Kapitalisten gerichtet waren.
Ich glaube, das muss man, ich würde es sogar noch viel weiter gehen.
Also so ein ganz einfaches Beispiel, ja, also
Ja.
Automatisierung. Ja, also Automatisierung. Wir reden seit den 70er Jahren, also den 70er, wir haben Roboter. Seit
Ja.
den 70er Jahren werden Roboter eingesetzt
Ja.
in die Fabriken, ja. Und wir reden seit den 70er Jahren über die Totalautomatisierung der Produktion.
Ja.
Und es war ganz klar, eine ganze Zeit lang, ne, war ganz klar, irgendwie, das kann jetzt nur noch ein paar Jahre dauern, dann haben wir sozusagen die gesamte Produktion automatisiert und dann ist sozusagen alles automatisiert. Was stattdessen passiert, die Fabriken wurden ins Ausland aber verlagert, ja. Also dann ging das los in den 80ern, dass halt irgendwie die Leute ihren Standort verdings haben. Weil es war billiger, ja, halt die Produktionsstätten im Ausland zu bauen, als es gewesen wäre, halt bessere Roboter zu entwickeln.
Man kann ja das eine machen und das andere nicht lassen deswegen. Also wir machen es ja durchaus, wir verlagern unsere Standorte und investieren in Roboter.
Also jein, also das ist schon, also du hast halt begrenzte Ressourcen so als Kapitalist und wenn und solange du halt irgendwie die Rechnung stimmt, dass du halt irgendwie billige Löhne, Billiglohnländer hast, die halt für dich die verlängerte Werkbank sind, brauchst du nicht investieren in Automatisierung.
Also klar, solange es billiger ist oder billig genug ist, das Ganze mit von billigen Arbeitern machen zu lassen, als von, also das ist diesen Prozess verzögert, ohne Frage. Aber ich glaube, der Prozess kommt trotzdem.
Also ja, genau, aber das ist auch eher das, wovon es Rede ist. Also es wird jetzt nicht verhindert aktiv, ja. so zentralisiert sind diese Prozesse ja nicht. Aber es ist halt eine Incentive-Verschiebung einfach. Ne? Und deswegen, ja, ist halt so eines von diesen Beispielen.
Na, ich glaube, das ist so, du hast auch, ich meine, der Kapitalismus wird immer so getan, als ob er so super innovativ sei, aber in Wirklichkeit hast du der Kapitalismus hat einen natürlichen Drang zum Monopol oder zumindest zum Duopol oder solchen Systemen.
Zu Konzentration.
Konzentration bei wenigen großen Firmen, die dann, wenn sie einmal da sind, wo sie sind, plötzlich überhaupt nicht mehr innovativ sind, sondern halt immer nur noch an dem Status quo festhalten, den sie jetzt gerade haben, weil alles andere ihre Macht gefährden würde. Also sowas kannst du eben bei Autofirmen sehen, die sich größtenteils komplett unfähig erweisen, auf den Elektroantrieb auch nur ernst zu nehmen.
Ja, wobei, da ist die Konzentration jetzt ja noch nicht so krass, dass man jetzt von Monopolen oder Duopolen reden kann.
Aber offensichtlich groß genug, dass es einen heftigen Outsider braucht, um das ganze Thema mal voranzubringen.
Ja, das Interessante ist, dass das jetzt sich ändert. Ne? Also jetzt mittlerweile rennen die deutschen Autobauer ja jetzt mit Vollgas in die Elektro-Zukunft.
Verstärkt zumindest, sagen wir
es mal. Verstärkt, und das liegt an China übrigens, ne? Nicht an Elon Musk, sondern an China, weil China jetzt einfach so krasse Regularien, was sozusagen Autoverkehr in Städten, in chinesischen Städten angeht, aufgemacht haben, dass die, dass den deutschen Autobauern Angst und Bange geworden ist. Und die müssen jetzt nachliefern, die müssen jetzt Elektro liefern, weil sie wissen, dass sie sonst in 10 Jahren kein Auto mehr nach China verkaufen.
Ich habe auch von jemandem mal durchaus unterhaltsame Theorie gehört. Kann sein, dass ich sie hier schon mal erläutert habe. Ich weiß nicht, also wir werden niemals überprüfen können, wie hoch der Arbeitsgehalt ist, aber VW ist ja jetzt relativ weit vorne. Die haben jetzt gerade jetzt vor ein paar Tagen ihre ID3-Plattform da, ihr quasi ernstzunehmendes Elektroauto vorgestellt. Und für mich ist immer so der Unterschied zwischen jemand meint es ernst versus jemand meint es nicht ernst. Nehmen Sie ein bestehendes Auto und packen einfach ein Elektroauto einen Elektromotor rein, dann nehmen Sie es nicht ernst oder bauen Sie eine komplett neue Plattform. Weil wenn du halt einen Elektromotor in einem Auto einbaust, dann, also es macht eigentlich nicht wirklich viel Sinn, in einen Benzinmotor einfach einen Elektromotor reinzupacken, weil Elektromotoren sind so viel kompakter und du brauchst eigentlich eine andere Karosserieform, um die Vorteile des Elektroautos wirklich voll auszunutzen. Und VW hat das jetzt gemacht, die haben jetzt ihre komplette und offensichtlich wollen sie auch davon Hunderttausende produzieren und sowas und die nehmen das Ganze auch ernst. Und ich habe mich mal mit jemand unterhalten, der hat die Theorie, dass ja, also in Firmen hast du ja, Firmen wehren sich gegen Innovation. Nokia hat das iPhone nicht erfunden, sondern Apple, ein Outsider, die halt nicht in dem Markt drin waren, haben das iPhone erfunden, weil Nokia halt, und meine Theorie dazu, warum das so ist, ist halt, bei Nokia saßen halt in den entsprechenden Meetings sitzen halt die Leute von den entsprechenden Abteilungen da, die halt Milliarden Umsätze mit den Telefonen, die sie gerade bauen, machen. Und dann hast du vielleicht irgendjemand aus der Forschungsabteilung dabei, der 20 Leute hat oder vielleicht 10 Leute und mit denen jetzt irgendwie hier so diesen Prototypen, der scheiße aussieht und noch gar nicht so geil ist und null Umsatz macht, sondern einfach nur Geld kostet und darum niemand und schon allein, um diesen aufkommenden Konkurrenten klein zu halten. Also gar nicht, denen geht's ja, den einzelnen Leuten in diesen Gesprächen geht's ja nicht darum, dass es der Firma gut geht, sondern denen geht's ja auch immer nur um ihr eigenes persönliches oder jedenfalls vielleicht auch nur ihre kleine Abteilung weiterkommen. Und die dann halt so, naja, ich könnte jetzt, entweder könnte ich, ja, das sieht vielleicht alles ganz vielversprechend aus, aber wenn ich es jetzt noch hier absäge, dann kann es mir nicht gefährlich werden. Und das, glaube ich, ist der Grund, warum wirklichen Innovationen nur sehr selten aus großen Firmen herauskommt. Und der hatte die Theorie, dass ja bei VW, weil da so viele Leute aus der Motorenabteilung jetzt im Knast sitzen, wegen dem Dieselskandal.
Echt? Sind wirklich welche im Knast?
In den USA haben sie ein paar in den Knast gesteckt.
Aber ja, nicht viele, oder?
Nein, also schon hohe Tiere auf jeden Fall.
Ja.
Und hier mussten doch auch einige zurücktreten und sowas, die dann quasi in Vorruhestand. Also hier ist das alles ein bisschen. Aber das sozusagen einmal so dass da quasi so diese Elite aus dieser Verbrennungsmotorenabteilung einmal so weitgehend zumindest geschwächt ist, dass vielleicht dadurch die Elektro-Leute, die doch da waren, dann eine Chance hatten aufzusteigen und ein bisschen innovativ mal wieder zu sein, so lange, bis sie selber in diesen Positionen festsitzen und dann das nächste verhindern werden.
Na, es gibt ja diese von diesem Christensen, das Innovators-Dilemma, das ist so die Theorie eigentlich zur Disruption, ne?
Ja.
Und da ist halt die Theorie, also du sozusagen Technologie funktioniert halt immer in so einer S-Kurve. Du hast halt sozusagen am Anfang einer Technologie, bist du noch nicht so weit, die muss entwickelt werden, der Markt ist noch nicht so weit, und du hast erstmal ein sehr, sehr langsames Wachstum.
Und dann lange verdursten kannst.
Genau, und dann hast du halt irgendwie diesen Hockeystick dann irgendwann, ne? Also sozusagen, dann geht das halt irgendwann wischt.
Und dann musst du aber schon draufsetzen.
So. Genau, und dann läuft's erstmal. Yeah. Dann ist es cool so. Dann hast du sozusagen so die Cash-Cow, dann verdienst du das richtige Geld und du denkst ja so, du bist der Allergeilste und jetzt hast du das wirklich den Trick raus und so weiter. Aber dann flacht diese Kurve halt irgendwann wieder ab. So, ne? Und der Christensen hat das jetzt an verschiedenen Industrien gezeigt, wie halt sozusagen verschiedene Marktführer sozusagen in einem bestimmten Zeitpunkt in den Markt eingestiegen sind und dann halt sozusagen die Technologie entwickelt haben, die dann einer bestehenden Technologie das Wasser abgegraben hat. Mhm. Ne? Und das ist dann sozusagen dieser Disruptionsmoment. Und diese S-Kurven dann sind sozusagen zeitlich immer so sozusagen leicht versetzt parallel. Das heißt also, während die eine sozusagen noch voll in ihrem sozusagen noch Umsatzzuwächse hat, ist die andere sozusagen, fängt halt gerade an, irgendwie, und dann guckst du halt so rüber, so von der Firma, und sagst dir so, ja, guck mal, die Spinner da.
In halt fünf Jahren, wenn das soweit ist, genau, dann machen wir es halt, so lange verdienen wir hier noch gut mit unserem.
Nee, die machen diese Prognose gar nicht, sondern die gucken nur und sagen so, guck mal, die verkaufen ja gar nichts.
Ja,
das ist halt so sozusagen, wie Nokia dann reagiert hat auf Apple, so, war dann halt so, ja, guck doch mal, wie viel die verkaufen, so, ey, die wollen 1 Million Telefone, guck mal, das machen wir im Quartal, ja. So, ja, also das war halt so, und so reagierst du dann halt einfach sozusagen.
Und oft genug stimmt es ja auch. Ich meine, klar, man guckt immer so rückwirkend, guckt man immer nur auf die dann wirklich die Erfolge waren.
Genau.
Aber wie viele, WebOS ist es nicht geworden, wie viele andere vielleicht guter Ideen, die genauso erfolgversprechend aussahen zu einem bestimmten Zeitpunkt, sind einfach, reden wir heute nicht mehr drüber, weil die halt tatsächlich es niemals geschafft haben
viel krepiert ja auch, und deswegen, also du guckst halt immer so links und rechts und nimmst aber nichts ernst und irgendwie Christensen hat das irgendwie so an so Festplattenherstellern hergestellt, ne? Die erste große Festplatte war von IBM, irgendwie so ein Mega-Chunk, so irgendwie so groß wie so ein Kühlschrank irgendwie, und konnte irgendwie, glaube ich, 50 Megabyte fassen oder so.
Nicht mal 1 Megabyte oder sowas waren die ersten.
Echt, ja?
Ja,
ich weiß nicht mal, wie die Zahlen, aber auf jeden Fall, und die musste halt noch so irgendwie mit einem Gabelstapler angeliefert werden. So, ja? Und dann kommen dann halt irgendwann sozusagen die kleineren Festplatten, und das ist dann aber eine andere Firma, die die herstellt, ne? Ja. Weil irgendwie Festplatten sehen so aus, ja, irgendwie, und plötzlich kommt jemand, der macht diese anderen Festplatten, aber die sind nicht so gut, ja. Die haben mehr Fehler, die sind anfälliger, die sind, haben weniger Speicher, die Und sie sind nicht von IBM und so. Also, weißt du, so, sie haben halt verschiedene Nachteile, aber diese Nachteile werden irgendwann ausgebügelt und irgendwann übernimmt dann das Ding, das den Markt.
Du musst gar nicht das ist auch was ich immer sage. Du musst gar nicht in allen Bereichen besser werden. Wenn du wartest drauf, dass das Elektroauto eine Reichweite hat wie das Benzinauto und sagst, vorher kann das nicht werden, bevor das nicht alle Häkchen der Checkbox ab. Ja, nee, solange es nur hinreichend viel besser ist, kann es auch teurer sein und kann nicht so eine hohe Reichweite haben, kann aber trotzdem noch jedes Benzinauto möglicherweise ausstechen. Und beim Telefon ist das zum Beispiel auch, beim Smartphone, ja, das Smartphone kann doch den PC gar nicht ablösen, weil es doch gar keine vernünftige Tastatur hat. 10 Jahre später hat immer noch keine vernünftige Tastatur, hat aber definitiv das den PC in sehr, sehr vielen Bereichen verdrängt.
Und hat vor allem einen Markt, der irgendwie 10-mal so groß ist wie der PC.
Wie der PC-Markt zu besten Zeiten war.
Ja, klar.
Ja.
Das ist halt echt genau der Punkt. Also dieses Innovators-Dilemma ist halt wirklich sozusagen, Also erstens, glaube ich, was du meinst, ist nicht ganz falsch, ne? Also du ja, bist ja in so einem Unternehmen und das Unternehmen hat eine bestimmte Struktur und dein Machtstatus innerhalb des Unternehmens leitet sich davon ab, wie viel Geld deine Abteilung abwirft, ja? Mhm. Und wenn deine Abteilung halt einfach die Benzinmotorabteilung ist, ja, dann bist du halt einfach der King.
Genau.
Weil das ist das, wo das Geld.
Und dann willst du auch der King bleiben.
Genau. Und dann kommen die halt irgendwie mit Elektro und dann sagst du so, ja, also gut, ja, lass uns mal so ein bisschen Geld, so ein bisschen Taschengeld zum Rumspielen mit Elektro, das kann man schon mal machen, so, ja. Und aber im Endeffekt ernst nimmst du es nicht, weil das und dann merkst du halt auch 10 Jahre lang schraubst du an Elektro rum und das hat immer noch kein Geld verdient, sondern hat nur Geld gekostet.
Und ist auch nicht wahnsinnig viel besser geworden.
Und dann denkst du dir so, ja, pff, so what, lass uns lieber SUVs bauen. Und dann, aber im Endeffekt, das wird halt nicht so bleiben. Und irgendwann kommt dann dieser Hockeystick-Moment, und das ist genau der Punkt, dieser Hockeystick-Moment ist ja dann so ein kritischer Moment, weil bis dahin war das Wachstum ja auch sehr flach und du konntest praktisch keinen Fortschritt sehen. Und dann auf einmal bam, und dann geht das ab und jedes Jahr verdoppelt sich der Umsatz und so, ja.
Ja.
Und dann guckst du nur so, vorhin war das doch alles ganz anders, ja. Und plötzlich lebst du in einer anderen Welt.
Vorhin habe ich so ein Video geguckt, Technology Connections heißt das, glaube ich. Das ist so, wenn man mal über ein Thema abnerden möchte, dann ist das also so, die haben so, was weiß ich was, Sprachaufnahmen von der ersten Edison'schen Wachsrolle bis zu HD-Aufnahmen und so weiter. Wirklich jedes Detail, piekklein erklärt und sowas, hoch und runter dekliniert und wie dann die Shellac-Platte draus wurde und wie dann die Vinylplatte draus wurde und was die Unterschiede sind und sowas, das erklärt alles. Und der hat jetzt gerade, vorhin kam ein Video über eine quasi Video auf Schallplatte. Also die hatten irgendwann in den 60ern hatten die Idee, wir machen sowas für wie eine Schallplatte, aber für Bild, also für Filme. Und haben das halt angefangen zu entwickeln. Und die sind halt die ganze Zeit dran geblieben. Und es gab aber mehr technische Probleme, als sie gedacht hatten. Und als sie dann endlich fertig waren, haben sie das, und das war auch durchaus, gab schon Videorekorder.
Hm.
Und Videorekorder waren auch schon ein paar Jahre auf dem Markt. Und ihr System war zwar theoretisch, also der Plattenspieler, also dieser Videoplattenspieler kostete halb so viel wie ein Videorekorder und so, und das bespielte Tape, also so die Platte, die konntest du halt so aus der Presse holen, wie du halt so eine Schallplatte, das ist halt der große Vorteil einer Schallplatte, immer so und hast eine Schallplatte, also einmal pressen und fertig. Und wohingegen Kassetten bespielen, musst du halt wirklich so ein Tape bespielen, das dauert halt sehr, sehr lange, und das ist halt bei Videokassetten, das hat Videokassetten so teuer gemacht. Und dann hatten sie es irgendwann fertig. Aber dann war es halt auch nicht, dann war es zum einen, war es nicht geil, also es war gar nicht so schlecht, aber war nicht geil, aber war halt auch, die Leute hatten jetzt, die meisten hatten schon ihre Videorekorder, und wenn jetzt ein Videorekorder halt doppelt so viel, dann kostet halt doppelt so viel, aber dafür kann ich damit aufzeichnen und sowas. Und die haben eigentlich alles richtig gemacht, so aus dieser Innovationsdenke, haben sich frühzeitig überlegt, was wird kommen, haben sich darauf eingelassen, haben nicht die Puste verloren, haben durchgehalten, haben es gemacht und sind trotzdem dran pleite gegangen. Und im Endeffekt, obwohl es also von RCS, also dem großen amerikanischen, neben General Electric, dem großen Fernseher und Radio und Hersteller in den USA, sind halt daran pleite gegangen, weil sie es halt weil es zu lange gedauert hat, weil es halt nicht so funktioniert hat, wie sie gedacht haben.
Ja, klar. Also ich meine, es ist halt, also ich beschäftige mich ja auch so viel mit so Technologiegeschichte und so, und das ist halt wirklich, im Nachhinein weiß man immer irgendwie, wo es gelegen hat. Ne? Im Nachhinein
kannst du dann
immer sozusagen, ja, genau. Und aber zu dem Zeitpunkt ist es immer schwierig so. Also es ist, ja. Woran ist Google Wave gestorben?
Ja, und das ist wirklich, im Nachhinein kann man immer sagen, ja, es war ja von vornherein total offensichtlich. Und ich meine, wenn aus dem iPhone nichts geworden wäre, dann hätten wir heute sagen, ja, da hatte kein MMS und hatte kein Copy and Paste. Natürlich konnte das nichts werden.
Ja.
Und das, du musst ja auch immer irgendwelche, du kannst ja, also und wenn du dann mit dem perfekten Produkt direkt an den Markt gehst und ja, natürlich warst du viel zu spät auf den Markt, also hättest halt nicht warten dürfen, bis du das perfekte Produkt hast, hättest halt schon vorher, also du kannst so viele Details falsch machen auf diesen ganzen Strecken und ja. Und das finde ich auch immer, das ist halt bei Kickstarter, darum ist halt so, Kickstarter-Videos sind halt was anderes als nachher das fertige Produkt, weil halt irgendwie so irgendeine gute Idee haben und einen Traum bei dir wecken, das ist relativ einfach. Ich sag nicht, dass es trivial ist, aber es ist relativ einfach, also deutlich einfacher als nachher tatsächlich ein fertiges Produkt zu produzieren. Wie sehr, sehr viele auf eine sehr, sehr schmerzhafte Art und Weise festgestellt haben. Oder vielleicht auch gar nicht so schmerzhafte, keine Ahnung. Das ist spannend zu sehen, sowas, wie so Sachen an so Kleinigkeiten scheitern können oder sowas. Oder vielleicht hat es auch nie eine Chance, vielleicht egal wie. Apropos Hindsight 2020, das ist so ein amerikanischer Spruch, der sagen soll, ja, nachher ist man immer schlauer oder also sozusagen mit im Rückblick hat man immer die perfekte Sicht, das kann man immer alles sehen. Aber 2020 heißt nichts weiter als man sieht normal. Also es gibt halt so ein Punktesystem und wo halt bewertet wird, wie gut kannst du gucken.
Ah, okay.
Daher also kommt
so,
das.
Also so beim Optiker.
Beim Optiker. Und wenn du 20-20 hast, dann hast du einfach nur absolut durchschnittliche Sicht.
Okay.
Das ist sozusagen, dann brauchst du wahrscheinlich keine Brille.
Okay.
Sozusagen ist, also der Spruch ist eigentlich, obwohl er sagt, ja, im Nachhinein sieht man immer alles perfekt, ist er eigentlich nur, ja, im Nachhinein sieht man immer alles durchschnittlich.
Normal.
Normal.
Ja. Ja, in Deutschland sagt man irgendwie, man ist mal schlauer, wenn man vom Rathaus kommt, ne? Irgendwie, ja.
Okay, den Spruch kenne ich gar nicht.
Ja, es ist so das Äquivalent.
Okay. Ja.
Sehr deutsch. Aber auf jeden Fall, ja, das ist echt spannend. Das ist echt spannend. Ich finde, ich bin ja gerade dabei, kann ich ja einfach mal erzählen, ich schreibe ja gerade ein Buch mal wieder über Plattformen. Und da schreibe ich halt zum Beispiel
schon
oder da recherchiere ich halt auch gerade ziemlich viel und vor allem auch darum, wie so dieses Plattformverständnis sich sozusagen über die Zeit entwickelt hat.
Mhm.
Also die ersten sag ich mal wissenschaftlichen Papers, die sich so mit Netzwerkeffekten beschäftigen, die sind tatsächlich aus den 70ern.
Mhm.
Also 1970ern, 1973 gab es so die ersten Paper, die das anhand des Telefonsystems schon mal beschrieben haben, also dass ein Netzwerk sozusagen mal mehr sinnvoll, nützlicher wird für die einzelnen Teilnehmer, je mehr Leute daran
teilnehmen, ja, ja, ja.
Ne, sozusagen, wo das so schon versucht in den 70er Jahren zu beschreiben. Dann in den 90ern kam, oder in den 80ern kam dann halt ein Paper raus, das dann relativ populär war, was dann halt so ein bisschen so die wesentlichen Eckpunkte der Netzwerktheorie sozusagen beschrieben hat, die dann halt auch sozusagen managementmäßig strategisch einflussreich waren. Und das, da war dann halt eben so diese Rede vom First Mover Advantage, also das heißt irgendwie, wer als erster sozusagen es schafft, mit dem Produkt draußen zu sein, schafft dann halt sozusagen das Momentum zu bekommen, um eine kritische Masse zu finden, die dann halt irgendwie das Produkt trägt und dann irgendwann halt die Netzwerkeffekte von alleine sich wachsen und so. Und das war aber alles noch ein sehr, sehr, ich sag mal so aus unserer heutigen Sicht, sehr, sehr naives Verständnis von Netzwerkeffekten. Und das war auch nicht wirklich gut verstanden. Und im Endeffekt kannst du tatsächlich die gesamte New Economy, die dann sich dann halt in den sozusagen Ende 90, so Mitte 90er dann anfängt zu formieren, ne, und dann Ende 90er, Anfang 2000er dann zusammenbricht, kannst du relativ gut daran tracken, wie dass sie halt einfach auch ganz viel diese Netzwerkeffekttheorie komplett falsch verstanden hat.
Okay.
Und wie sie halt sozusagen dann auch teilweise auf Phänomene und Geschäftsmodelle angewendet hat, wo das überhaupt nicht drauf passte und wie sie halt auch nicht zum Beispiel nicht verstanden haben, wie man halt so eine Growth Strategy halt machen kann. Also so immer so die Vorstellung damals war halt, dass es sozusagen so globale Netzwerkeffekte gibt im Sinne von einfach ein Netzwerk mit vielen Teilnehmern ist einfach besser, so, ne, irgendwie als ein etc. Und jeder, der halt vor einem Netzwerk mit vielen Teilnehmern steht oder mit weniger Teilnehmern, wird halt immer das mit dem vielen Teilnehmern gibt. Das ist aber halt sozusagen, sag ich mal, sozusagen lokale Netzwerkeffekte gibt. Ne? Mhm. Also nimm ein Beispiel, ja, du machst zum Beispiel so eine App, es gab so eine App Open Tables. Mhm. Open Tables war halt so eine App, die
Die gibt es bis heute,
genau, genau. Du kannst so Reservierungen machen bei Restaurants. Und die Frage ist halt, wenn du sowas gründest, wie schaffst du sozusagen eine Traktion? Ne? Du brauchst erstmal Restaurants, du hast sozusagen diese zweiseitigen Märkte. Das kam dann erst viel später auch, dieses Verständnis von zweiseitigen Märkten. Das war halt damals auch noch nicht ausgeprägt, dass sozusagen oder mehrseitige Märkte. Also du hast halt sozusagen zwei Gruppen, du hast halt irgendwie die Restaurantbetreiber und du hast halt die potenziellen Kunden von den Restaurantbetreibern. Und du musst eigentlich beide Gruppen an Bord haben, damit das Ding funktioniert. Wenn du nur Restaurants hast, aber keine Teilnehmer, dann ist das total uninteressant auch für die Restaurants. Wenn du nur User hast, aber keine Restaurants, dann werden dir die User abspringen, weil du keine Restaurants hast.
Muss gleichmäßig wachsen.
Genau, muss gleichmäßig wachsen. Und das ist erstmal sozusagen die naive Idee, dann aber auch zu sagen, dann brauche ich jetzt ganz viele Restaurants und ganz viele User. Ja. Mhm. Und dann fängst du halt an, irgendwie überall alle möglichen Restaurants und alle möglichen User zu akquirieren, irgendwie für deine Plattform, und dann funktioniert es nicht. Warum funktioniert es nicht? Weil du dann halt irgendwie, keine Ahnung, 3 Restaurants in New York und 5 Restaurants in Chicago und 2 Restaurants in San Francisco hast, ja. Und die User sind auch überall all over the place und niemand findet irgendwie was so. Sondern es macht halt Sinn zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf eine Stadt. Mhm. Ich gehe jetzt nur nach New York und hole mir nur New Yorker Restaurants und hole mir nur New Yorker Restaurantbesucher, und dann schaffe ich erstmal da einen Marktplatz.
Und lerne erstmal richtig gut, wie das Ganze
funktioniert. Und lerne, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Und dann gehe ich von Stadt zu Stadt zu Stadt zu Stadt zu Stadt und gehe und entwickle das in jeder Stadt einzeln. So, das haben sie erst das Unternehmen, also Open Tables, ist halt auch mehrmals fast einer Pleite gestanden, weil sie halt diese Learnings halt alle durchgemacht haben, sozusagen, ne? Weil sie das auch alles erst lernen mussten und ausprobieren mussten. Und deswegen ist das ein spannendes Ding auch. Oder zum Beispiel Facebook ist ja auch ein gutes Beispiel. Also Mark Zuckerberg, wenn du dir die Geschichte von Facebook anschaust, dann muss man einfach sagen, dass Mark Zuckerberg ein fucking Genie war, was die Growth Strategy anging. Ne? Also erstmal das Ding wirklich nur in Harvard zu launchen und dann erstmal nur den Harvard Campus da reinzuholen. Und dann halt über die Ivy Leagues Unis das Ganze sozusagen sukzessive, aber auch wirklich, er hat das sehr, sehr gesteuert gemacht. Er hat nicht einfach gesagt, so, jetzt können wir alle so, sondern er hat wirklich gesagt, und jetzt gehen wir an die Uni X und jetzt gehen wir an die Uni Y.
Genau, und du brauchtest immer eine E-Mail-Adresse von der entsprechenden Uni, um dran teilnehmen zu dürfen.
Genau, und dann irgendwann haben sie gesagt, okay, jetzt machen wir es, jetzt sind wir groß genug, sozusagen, jetzt haben wir so und so viele Unis in unserem Netzwerk, jetzt können wir eigentlich sozusagen alle Unis machen, ne? Also alle amerikanischen Unis. Und dann konntest du halt irgendwie alle amerikanischen Unis, und dann konnten sie halt irgendwie losgehen und dann halt sozusagen an außeramerikanische Unis gehen und so. Und dann, also sie haben das wirklich sozusagen so langsam gewachsen. Und das war halt der Grund, warum sie so erfolgreich waren.
Ja, das finde ich jetzt gerade, aber ich frage mich, ob das heute gelernt ist. Weil so mit dem Bike-Sharing zum Beispiel, wenn ich mich daran erinnere, wie die so gnadenlos halt weltweit expandiert sind, oder überhaupt diese Uber-Idee auch sozusagen. Wir müssen so schnell wie möglich
Uber halt auch immer, ist auch immer von Stadt zu Stadt gegangen.
Ja, aber jetzt haben sie irgendwann angefangen, dann sehr, 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 sehr schnell weltweit zu wachsen und sich dann halt auch teuer irgendwie in andere Märkte reinzukaufen und sowas und in irgendwelche asiatischen Märkte aus Angst, das zu verlieren. Oder jetzt halt mit diesen E-Scootern, wo ich auch das Gefühl habe, dass also ich frage, so diese E-Scooter, ich frage mich, wie das ein profitables Geschäft jemals werden soll, weil ich habe so das Gefühl so.
Aber das ist dann eine andere Frage. Also das ist dann natürlich die Frage von Pricing und.
Klar, aber eben so diese Idee, okay, du kannst lernen, wie man dieses Geschäft beherrscht, und irgendwann schaffst du es vielleicht, deine eigenen Roller zu bauen, die dann nur für dich und die du dann besonders günstig bauen kannst und so, und dann hast du so einfach Economy of Scale Sache, dass du halt dadurch, dass deine Roller billiger sind und doppelt so lange halten, kannst du so günstiger wieder verkaufen, vermieten. Aber darüber hinaus habe ich so das Gefühl, dass da die gleichen oder ähnliche Konzepte wieder so, oh, wir müssen die Ersten sein. Und dann die Investoren, oh ja, ihr müsst die Ersten sein. Hier habt ihr viel, viel Geld, damit ihr überall die Ersten seid. Obwohl es im Augenblick vielleicht noch gar nicht so wichtig ist, überall der Erste zu sein.
Ja, also bei den Märkten weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau, wie das da jetzt genau ist. Also man muss ja sagen, da ist ja niemand der Erste, weil die sind ja alle irgendwie mehr oder weniger gleichzeitig gestartet. Ja. Also Lime und Tier und
in Deutschland zumindest,
Zirk, ja, und so und wie alle heißen so. Die standen ja alle gleichzeitig da. So.
Ja.
Und das heißt mit anderen Worten, es gibt da halt überhaupt keine, niemand, der da irgendwie einen Vorteil hat. Die können sich jetzt natürlich so mit Anzahl erschlagen, ne? Irgendwie können sich mit Preis erschlagen, die können sich dies, das, aber also so wie ich das jetzt immer mitkriege, jeder hat irgendwie 2 oder 3 Apps auf dem Telefon und benutzt genau, halt, was halt gerade halt, so ist.
Und das, bei mir fällt das gerade massiv auf bei so Carsharing-Diensten.
Und ich frage mich, wie sich da, also am Ende ist es halt, wer hat den längeren Atem dann am Ende, ne? Also wer, wem geht das als erstes das Geld aus?
Ja, das glaubt man immer, aber.
Das ist eine Materialschlacht erstmal.
Aber so in Berlin hat man halt Carsharing. Da gab's halt lange Zeit lang gab's so Drive Now und Car2Go und das waren die beiden großen Konkurrenten und die haben sozusagen hier so im Wesentlichen den Markt beherrscht. Dann gab's noch Plinkster und gab's noch ein paar kleinere, aber ich sag jetzt mal, das waren die beiden großen. Und jetzt plötzlich kommen auf diesen Markt, kommen hier Sixshare, also so von Sixters, die das plötzlich machen und VShare, das ist irgendwie von VW und die machen es erstmal deutlich billiger, um erstmal in den Markt reinzukommen und für mich mit dem Ergebnis, dass ich seit Monaten nicht mehr Car2Go oder DriveNow gefahren bin, sondern halt immer, ja, wenn ich halt bei VShare für 9 Cent pro Minute und bei DriveNow für 35 Cent pro Minute fahre, ja, wen werde ich wohl nehmen? Ja, dann installiere ich mir halt eine App mehr.
Und 9 Cent Minute ist ja echt sehr viel günstiger als die fucking Roller hier, ne?
Ja, das ist bizarr. Das haben die eine Zeit lang gemacht. Jetzt sind sie bei 20 Cent pro Minute, aber am Wochenende sind sie dann teilweise. Und was mache ich, wenn ich irgendwie am Wochenende zum See fahren will? Ich mache morgens die App auf und gucke, wer ist gerade der Billigste? Und dann hole ich mir halt die Karre da und dann muss ich halt 5 Apps durchgucken, naja, mir doch wurscht. Wenn ich nachher stattdessen, also, weil dann kann man plötzlich so zum See fahren und so, es kostet dann irgendwie 15 Euro für die gesamte Familie, was halt so ansonsten wahrscheinlich eher so 40 Euro wären und 15 Euro ist definitiv absolut in Ordnung und 40 Euro ist schon, naja, muss man nicht unbedingt machen. Und klar, da nehme ich halt einfach immer den billigsten und ich finde es natürlich super, dass die sich da jetzt irgendwie so eine Preisschlacht liefern, aber ich werde mich deswegen nicht in einen loyalen Kunden verwandeln. Ich werd auch in Zukunft, wenn dann jemand für 8 Cent kommt oder du dann halt wieder glaubst, irgendwann mal Gewinn machen zu müssen und dann auf 30 Cent, dann bin ich halt wieder weg.
Max, mir fällt gerade ein Thema ein, was ich auf jeden Fall die ganze Zeit immer mal wieder ansprechen wollte im GMR.
Und zwar
vergesse ich dann immer. Max, wasch dich doch mal unter den Arm. Nein.
Ah, du bist jetzt wirklich.
Nein, ich meine ernst. Max, wir werden 10.
Oh Gott, ja.
Wir werden im nächsten Monat 10.
Nächsten Monat?
Ja, wir haben im Oktober 2009 haben wir angefangen zu podcasten. Leute, wenn ihr uns noch hört, bis zu dieser Stunde, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr euch wünscht, was wir zum 10-jährigen Geburtstag machen sollen. Ich meine, das ist
bitte
echt,
nicht aufhören.
Ist absurd.
Bitte nicht aufhören reinschreiben.
Es ist absurd. Ich meine, es gibt nicht wenig viele Podcasts, die es schon zehn Jahre gibt. Fällt dir einer ein? Also ich meine, Küchenradio fällt mir ein so, aber das ist ja auch irgendwie auch sehr sporadisch, was die so machen.
Naja, hier Tims Podcasts haben doch teilweise schon.
Ja, aber nee, also CAE gibt's ja auch kaum noch mehr so.
Gibt's kaum noch, ich weiß es nicht.
Also
uns gab's zwischendurch auch kaum noch.
Ich hatte jetzt bestimmt seit einem Jahr oder so über einem Jahr keinen Podcast mehr von CAE im Feedreader.
Okay, also würdest du sagen, der ist so quasi
Also ich will das jetzt nicht sagen, ich glaube, das muss Tim selber sagen, aber ich sag mal so, das ist jetzt, es
über
fühlt sich
klar, eine gewisse Regelmäßigkeit.
Es fühlt sich nicht wie ein aktiver Podcast
okay,
an.
Okay, keine Ahnung.
Zum Beispiel Logbuch Netzpolitik ist auch sehr alt, aber nicht so alt wie wir. Also wir sind älter.
Und wir warten die ganze Zeit auf das Ansteigen der S-Kurve.
Ja.
Um uns rum alle so, wuh, wuh.
Hier der Tim Podcast Freakshow, ne?
Ja.
Wenn man dazu rechnen will, dass es halt vorher Mobile Max noch war, dann ist er auch noch älter als wir. Aber das muss man ja nicht, ne? Sondern kann einfach sagen, nee.
Namensänderung gilt nicht.
Genau, sie haben den Namen geändert, das ist ein neuer Podcast, ja. So sieht das nämlich aus, ja. Also, und da sind wir.
Dann sind wir quasi der älteste Podcast Deutschlands.
Der älteste aktive Podcast, weiß ich nicht. Sind wir das?
Ich glaube nicht, aber wir können es. Aber
nein, Küchenradio gibt es auf jeden Fall schon länger. So. Ja, und diesen noch am, also da ist letztens wieder eine Folge rausgekommen, da kommt auch relativ unregelmäßig was raus, aber wir sind auf jeden Fall, wir gehören zu den ältesten deutschsprachigen aktiven Podcasts. Das
verdammt
kann man schon so sagen.
Dabei.
Ja, verdammt lang. 10 fucking Jahre, Leute. 10 fucking Jahre. Was sollen wir zu 10 Jahren WMR machen?
Und woran hast du das festgehalten? An dem Blog, an dem ersten Blogartikel? Oder?
Ja, ich habe das irgendwann mal nachgeguckt, wann das war. Ich habe jetzt auch das genaue Datum auch nicht mehr.
Ich habe so gefühlt, habe ich in Erinnerung, dass das irgendwann im Sommer war oder sowas.
Nee, es war im Oktober.
Weil wir haben das Blog erst später aufgesetzt.
Ja, genau. Das Blog haben wir später auf. Die erste Folge lief auf meinem Blog.
Ah, okay. Ah, okay, da hast du nachgeguckt. Okay.
Genau.
Ich hätte jetzt getippt, dass das irgendwie. Ich weiß, dass wir bei dir in der Wohnung mal aufgenommen haben.
Das war die allererste Folge haben wir bei mir in der Wohnung aufgenommen.
Und dann hatte ich so irgendwie zwei Headsets, die hatte ich so notdürftig mit einer Soundkarte mit 3,5 mm Eingang, ein Mikrofon auf links, ein Mikrofon auf rechts.
Und, ja, ja.
Es hat nicht funktioniert. Das ist keine gute Idee. Macht das nicht. Ja. Falls ihr einen Podcast machen wollt, macht das nicht.
Nee, das war auf jeden Fall, das war die erste Folge.
Wir machen einen Live-Podcast und wir machen irgendwie ein total kompliziertes Thema und wir müssen noch warten, wir müssen es in der Sauna machen, damit die Leute auch ordentlich leiden und sowas müssen wir noch machen.
Also wieder so ein Live-Ding, ich weiß nicht so genau, ich bin nicht so richtig, also wir haben jetzt ja schon einige Live-Dinger gemacht und was ich mal erstaunlich finde, ist, dass die Downloads von den Live-Folgen dramatisch runtergehen, ne? Also
ja.
Wir haben, also die Live-Folgen sind dramatisch weniger Folgen, weniger Downloads.
Ja.
Also bestimmt 1-2000 weniger immer. Und der Punkt ist, dass ich das selber habe, wenn ich einen Podcast höre und dann so Live-Folgen, gibt's ja auch einen amerikanischen Podcast,
ja, ja, klar.
Gibt's immer wieder Live-Folgen. Die skippe ich häufig auch, weil ich einfach irgendwie so.
Ich habe schon sehr, sehr gute Live-Folgen gehört, aber ich glaube, die Zahl der Live-Folgen, die besser sind, ist.
Ja, ich weiß nicht, ist es wirklich so dieses, das Geile an so Podcast-Gesprächen ist ja, dass man irgendwie so dieses intime Gefühl des Dabeiseins einer direkten Kommunikation hat. Ja. Ja? Und das hat man halt, und dieses Gefühl geht einfach auf der Bühne flöten, weil du, wenn du auf der Bühne sitzt, sofort dieses Publikum adressierst.
Genau.
Und diese Zusatzadressierung des Publikums macht immer eine awkward Situation und es gibt diese Intimität des Austauschs.
Genau, also wenn man mit einem Gast da sitzt, so auf der Couch, ich glaube da Küchenradio, da steckt der Begriff ja auch drinnen. Das ist ja dieses, wenn man hier irgendwie auf einer Couch sitzt und die Leute dann auch Gäste da sind, die kriegen dann nach einer Weile, kriegen die einfach mit, ich sitze bei einem Typen auf der Couch im Wohnzimmer. Ja. Und das ist, und dann schon allein das nimmt eine Menge Nervosität raus aus der ganzen Situation. Es ist kein Studio, es ist keine Bühne, es ist kein irgendwas. Es ist eine fucking Couch, wo ich wahrscheinlich nicht mal auf eine Party gehen würde, weil die Couch so langweilig aussieht. Und aber was wollen wir sonst? Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was macht man zum 10-Jährigen? Oh Gott.
Ja, keine Ahnung, eine Torte schenken oder so.
Wir schenken. Ihr gebt uns Geld und wir gehen davon schön essen.
Ich glaube, die Folge 100, ne?
Ja.
Warte mal, haben wir die Folge 100, war das die Live-Show, die wir gemacht haben im Sommer?
Oh Gott, haben wir irgendwie, stimmt, da mussten wir vorher noch irgendwie so eine kurze Zwischenfolge reinschieben, damit das überhaupt alles mit dem Timing klappt.
Ja, genau.
Da war ich gerade hier in Berlin, stimmt, ja.
Weil du gerade auch zufällig in Berlin warst, hatten wir dann, es war vorletztes Jahr oder letztes Jahr?
Ich glaube vorletztes Jahr.
Ja, 100. Folge, das war ja auch irgendwie so ein Ding für uns. Ich meine, andere Podcasts, die halt so häufiger senden, die machen.
Die schaffen das nach 3 Minuten. Ja,
genau, die haben dann so irgendwie, oh, schon wieder die 350. Folge. So. Und jetzt für uns ist, aber für uns so war 100 krass, aber ich meine, 10 fucking Jahre ist schon echt krass.
Ja.
Wir haben durchgehalten. Ich meine, es gab immer mal wieder ein paar Monate, also wir hatten, ich glaube, so das größte Ding war irgendwie so 3 Monate oder so, dass wir nicht gesendet haben, oder aber ansonsten so 10 Jahre durchgehalten, ja.
Krass, ja. Tja, das Durchhaltevermögen mal so eine Leistung von mir wird, das ist ja, ich weiß nicht, von allen Tugenden, die man so haben könnte, ist jetzt Durchhaltevermögen eigentlich, dachte ich als junger Mensch immer, ist die niederste, aber eigentlich.
Von jungen Menschen ist Durchhaltevermögen nie eine Tugend.
Also. Ja, aber auch die, war ich mir damals sehr sicher, dass es auch zu Recht eine unterentwickelte Tugend ist. Hast du auch manchmal dieses Gefühl, so als früher, als ich jung war, so, da war es so, da war man einfach jung. Das war so, also man dachte, man.
Stimmt, ich war auch jung, als ich jung war.
Nee, ja, aber jetzt, wo du es sagst. So, ich weiß nicht, so im Nachhinein, so, dass man so, dass man irgendwie, hey, in deinem Alter schon doch erstaunlich viel erreicht, dass man so irgendwie in so einem Modus war, so, hey, ich bin jung. Offensichtlich habe ich irgendwie ein Talent, jung zu sein. Also das war irgendwie so, du bist alt? Ja, selber schuld. Sei doch einfach nicht alt. Sei doch einfach mal jung. Und jetzt wartet man so 20 Jahre. Ah, now I get the point. Das mit dem Jungsein, das ist nur eine Übergangsphase. Danach ist man alt. Das ist nicht für immer so. Ich weiß, das klingt total.
Nein, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ist so diese Arroganz der Jugend, so. Dieses,
ja, ja.
So, was kostet die Welt? Ich bin jung und hier, geht immer alle weg hier, aus dem Weg. Ich mache jetzt hier mein Ding.
Ja, aber man glaubt auch, das würde für immer anhalten auf so eine Art.
Ja, genau, stimmt, ja. Und warum machen das nicht alle so?
Ja, ne? Genau.
Genau, und das ist sozusagen, wieso? Das ist doch, so kann man das doch machen.
Ihr wart doch früher auch mal jung, warum seid ihr jetzt nicht mehr jung?
Ich mache das doch jetzt hier so. Sieht man doch, genau. Sieht man doch, dass es
ist
geht.
Ist doch nicht mal schwer, ich weiß nicht mal, was ich anders mache als ihr. Genau. Ich mache das jetzt die nächsten 50 Jahre so.
Ja, aber ich meine ganz ehrlich, das hat ja auch bei mir funktioniert. Ich bin ja jetzt erfolgreicher Berufsjugendlicher.
Aber will man das sein?
Ja, ich meine, es ist halt, du kannst dich halt irgendwann, ab einem bestimmten Zeitpunkt musst du dich halt entscheiden, ne? Irgendwie Würde oder berufsjugendlich. Ich habe mich halt für Zweites entschieden. Und ich meine, es ist halt so. Du hast dich für Zweiteres entschieden.
Bist du berufsjugendlich? Nein.
Ja, so ein bisschen bin ich schon. Also ich lebe halt immer noch wie so ein Student.
Ja, du bist Akademiker.
Okay. Ja.
Du bist nicht jung, du bist Akademiker. Das ist auch ein beliebter Irrtum.
Ja, ich bin ja auch kein richtiger Akademiker. Was bin ich denn eigentlich? Ich bin doch einfach so ein Schlunz, der halt so seinen Kram macht, irgendwie so vor sich hin mokelt.
Ja, finde ich aber, also das, aber ich finde so Berufsjugendlicher zu sein, das ist dann doch irgendwie, das hat irgendwas.
So, hey, fellow kids.
Ja, ja, das, also das ist so.
How do you do, fellow kids?
Also ich weiß nicht, also dir würde ich jetzt nicht unterstellen, krampfhaft auf der Suche nach irgendwie den nächsten Trend zu sein oder sowas. Also ich, also so.
Nee, ich verteufel ja jetzt auch die E-Roller. Also ich bin ja jetzt auch verknöchert.
Ach so.
Das ist jetzt der Untergang der Welt.
Ich war ja letzte Woche in Köln.
Ja.
Und, weil es da keine E-Bikes gibt oder und ich musste halt irgendwie so zu Fußweg zur Arbeit ins Büro, also ich habe einen Job in Köln angefangen und werde da remote arbeiten, war jetzt halt die erste Woche zur Einarbeitung da, war da irgendwie im Hotel, hatte 20 Minuten Fußweg, bla 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 bla, und darum habe ich mir öfters mal einen E-Roller genommen, weil schon allein den einen Tag hat es angefangen zu, also oder saß, war offensichtlich, dass es gleich anfängt zu regnen und ich wollte halt vor noch trocken ins Hotel kommen und so, und ich finde diese E-Roller, ich fand die am Anfang mal ganz gut, und dann war so haben wir ja auch drüber geredet und so diese Einstellung, ja, oder braucht man das? Wahrscheinlich braucht man es nicht, keine Ahnung, aber ich glaube, dass E-Roller durchaus ihre legitime Nische haben, und zwar sind sie, was mir aufgefallen ist, dass vor dem Hotel haben sich relativ viele Leute diese E-Roller geholt, die sich, glaube ich, unter normalen Umständen ein Taxi genommen hätten. Oder vielleicht mit dem öffentlichen Verkehr, ist natürlich immer schwer einzuschätzen. Und ich finde persönlich E-Bikes deutlich besser, weil ich halt auch Fahrrad fahren kann. Ich fahre halt regelmäßig in der Stadt Fahrrad und mache das seit Jahrzehnten und habe damit keinerlei Berührungsängste. Habe allerdings Berührungsängste bei diesen Mofas sozusagen, also die es ja auch öfters mal gibt. Das ist zum Beispiel, das ist was ich eher nicht so mache. Erstens.
Das sind eigentlich auch Roller, also das ist irgendwie so ein bisschen komische Semantik, ne? Das sind irgendwie auch E-Roller,
genau.
So eine Art, aber es ist halt irgendwie eher so eine Vespa-mäßige.
Genau, diese Vespa-artigen Dinger. Mhm. Zum einen, wenn man dann einen ekligen Helm von jemand anders aufsetzen, den schon andere Leute aufgehabt haben, anziehen muss, aber zum zweiten auch, weil ich so mitten auf der Straße fahren und so und dieses, das
macht aber auch mehr Spaß, ehrlich
gesagt. Das macht durchaus Spaß, aber ich bin es halt auch nicht gewohnt und es ist halt immer so eine gewisse Überwindung, die für mich da ist, das zu machen, und darum mache ich es halt einfach nicht so oft. Und mit einem E-Bike habe ich das halt überhaupt nicht. Da steige ich auf und es ist halt einfach so ein Jump-Bike, das ist halt, ich kann Fahrrad fahren und das ist halt das Gleiche, nur ein bisschen schneller und ein bisschen weniger Arbeit. Total easy. Und ich kann mir aber vorstellen, dass für andere ist das dieser E-Roller. Die sind halt, die haben halt vielleicht aus ja durchaus nicht zu Unrecht ein bisschen Schiss davor, mit einem Fahrrad in der Stadt zu fahren. Aber sich
diese E-Roller sind doch viel wackeliger und unsicherer als ein Fahrrad.
Na, aber du kannst nicht, du brauchst dich einfach nur draufstellen und einen Hebel ziehen und fährst los. Also es ist schon, also Fahrradfahren muss man noch ein bisschen lernen. Und
also,
muss man,
okay, also Fahrradfahren werden ja Leute schon können, also das ist jetzt ja nicht so.
Ich weiß, also ich glaube, also zum
und
einen.
Das Einzige, was ich jetzt sagen würde, ist halt die Verkehrssituation, aber die ist ja die gleiche mit dem E-Roller wie mit dem Fahrrad.
Na, zum einen ist sie nicht genau die gleiche, weil man kann sich schon, glaube ich, auf so einem E-Roller noch ein bisschen weiter raushalten.
Stimmt, diese ganzen Vollidioten fahren ja auch die ganze Zeit auf dem Fußweg.
Genau. Das ist zum einen, bin ich auch sehr viel, weil Köln ist eine unfassbar Fußgänger- und Radfahrerunfreundliche Stadt, zumindest in dem Stadtteil, in dem ich da war. Das war echt krass. Also so auch so billige Sachen wie einfach so dieses, was eine Einbahnstraße ist, ist in 80% aller Fälle dann nicht für Fahrradfahrer in beide Richtungen freigegeben oder sowas, sondern halt wirklich eine Einbahnstraße, wo du nicht in die Gegenrichtung auch nicht mit so einem Roller durchfahren dürftest, theoretisch.
Als ob sich da jemand anhalten.
Ja, ich bin dann halt einfach auf dem Fußgängerweg gefahren oder hin, wenn es ging, auf der Straße und dann halt auf der so und wo halt, wo es auch keinen Grund gibt, also wo einfach, da müsste jemand das Schild für 20 Euro aufhängen und alles wäre gut, aber das wird, keine Ahnung, warum das nicht gemacht wird. Also ich habe das Gefühl, dass das da, also klar, dass das Geld nicht da ist und dass diese Stadt jetzt in den 50 Jahren gebaut ist und sehr stark fürs Auto und das war eine andere Zeit und sowas und ist schwer zurückzubauen, alles okay und verständlich, aber ich habe...
Einfach nochmal einen Weltkrieg anfangen, dann wird das alles nochmal neu.
Dann wird jede Stadt für Flugtaxis optimiert oder sowas.
Stimmt.
Oh, das ist ja sowas so... Und da fand ich diese, ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, für die halt so E-Bikes und so nicht taugen, dass sie halt Angst davor haben. Also so mit, zum einen, dass die Leute Radfahren können, das glaube ich, also ich weiß noch in den USA, als auf dem Facebook-Campus Fahrräder eingeführt wurden.
Ja gut,
worden,
aber okay.
Amerikaner, ja, aber das ist jetzt nur die Vorbaustufe, wie dann irgendwelche Kollegen von mir halt die haha, ich habe seit meinem Kinderzeit nicht mehr auf dem Fahrrad gesessen und sich dann halt so quasi betreutes Fahrradfahren so ein bisschen machen, während ich einfach losgefahren bin. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die halt bestenfalls auf dem Land mal fahren, die halt nur hin und wieder mal fahren und die halt nicht in der Stadt fahren. Und ich kenne Leute, die halt, ich glaube, dass es für Frauen schwerer ist, in der Stadt unterwegs zu sein, einfach weil du als Mann halt, glaube ich, ernster genommen wirst und als Frau eher angehupt wirst und sowas. Und es gibt halt relativ viele Leute. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel auch so ein bisschen Hemmungen habe, so was weiß ich was, so wo die Straßen ein bisschen enger sind oder so, nach Kreuzberg zu fahren zum Beispiel. So, wo es so, also hier fahre ich sehr selbstbewusst Fahrrad, aber es ist nicht überall gleich, sagen wir es so. Und wenn du halt jetzt,
Neukölln ist das Schlimmste, das ist echt, oh, Alter, dir so, also, wenn du wirklich so am Limit sein willst, dann musst du die Sonnenallee im Fahrrad runterfahren. Das ist,
ja, und
da habe ich echt schon einiges erlebt, wo ich gedacht habe, wow, das war knapp. Also, vor allem die fahren da echt auch wie die Besenkten da. Und,
ja, ja.
Und da gibt's auch keine, ja, das ist echt krass.
Und stell dir das mal vor, also nehmen wir mal an, du bist, das letzte Mal vor 3 Jahren Rad gefahren oder sowas, kennst dich in Berlin nicht so gut aus, bist noch nie mit einem E-Bike gefahren und so. Das sind ein Haufen so kleinerer Hemmschufen und ich glaube, die sind bei so einem E-Roller geringer. Und insofern ist vielleicht E-Roller das Einstiegsverkehrsmittel in die neue Urbanität oder weiß der Teufel was.
Ach, ich weiß nicht, also ich würde da schon ganz gerne noch mal ein bisschen auf detailliertere Studien warten.
Klar.
Also was momentan da rauskam, war ja nicht wirklich ernst zu nehmen. Und mein Eindruck ist halt irgendwie 96% der Leute, die ich auf so einem E-Roller sehe, sind Touris. So, und die nehmen das sozusagen so, die machen da so, die organisieren dadurch so ihre eigene Stadtrundfahrt.
Mhm.
Und ja, also ich in meinem eigenen Nutzungsverhalten sehe ich halt einfach, ich benutze es wirklich aus Faulheit, irgendwie für Sachen, die ich sonst zu Fuß gehen würde.
Ja.
Aber
Faulheit ist ja auch ein legitimes, also ist ja, also klar ist jetzt kein schöner Grund.
Nee, was heißt, also ich will jetzt gar nicht den Grund schlecht reden, aber was ich schlecht reden würde, ist halt, wenn es, wenn E-Roller halt wirklich Fußwege substituieren würden. Fußwege und Fahrradfahrten und öffentliche Verkehrsmittelsfahrten, wenn sie das substituieren, dann sind sie eigentlich tendenziell umweltschädlich.
Also ich weiß nicht, so zum Beispiel im Vergleich.
Das ist das, was ich jetzt das Gefühl habe.
Ja, so mit ÖPNV. Wenn ich jetzt, also mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn ich mir so ein Jumpbike hole, auch für eine längere Strecke, ist halt so, dass ich ungefähr für das Geld oder ein bisschen mehr, als ich für ein BVG-Ticket zahlen würde, normalerweise in der Hälfte der Zeit da bin und halt mehr Spaß daran habe. So, das sind halt, klar, es gibt Situationen, in denen wäre ich sonst wahrscheinlich mit der Bahn gefahren, wenn das nicht gewesen wäre. In vielen anderen Situationen hätte ich mir aber auch einfach ein Carsharing-Auto geholt. Und ich glaube, es gibt nicht dieses, es substituiert 100% irgendwas, sondern ich glaube, es ist, dass das immer so ein Abwägen ist. Und wenn es halt je mehr Alternativen, also es ist besser als ein Auto, und wenn ein E-Roller zu 100% ein Auto ablösen würde, wäre das super, aber wenn er nur zu 50% ein Auto ablöst, ist das vielleicht auch noch sehr gut, und vielleicht wird es ab 5% dann irgendwann haarig, oder ich weiß es nicht, weißt du, was ich meine?
Ich weiß es auch nicht so genau, aber ich würde ehrlich gesagt sagen, keine Strecke, die ich mit einem E-Roller fahren würde, würde ich mit dem Auto fahren sonst, weil ganz ehrlich, damit fährst du, ich sag mal so, wenn du so eine Gauss-Kurve machen würdest, ja, mit die Fahrten, würde ich sagen, ist der Scheitelpunkt so bei 1 Kilometer. Und so bis 2 Kilometer würdest du schon noch machen, aber dann danach, weil der Punkt ist halt, das Ding ist super wackelig und nach 10 Minuten macht es keinen Spaß mehr. Es macht halt Spaß, irgendwie so 5 bis 10 Minuten damit rumzufahren, aber danach stehst du, ist unbequem zu stehen auf dem Dingern, ja, irgendwie ist es wackelig und du hast dann keinen Bock mehr. Nach 10 Minuten hast du keinen Bock mehr mit den Dingern.
Also ich fand es ein bisschen nervig, dass ich mich nicht bewege, sondern dass ich halt nur so draufstehe und transportiert werde. Also darum finde ich halt E-Bikes unter anderem sehr viel besser, weil ich selber auch das Gefühl habe, noch selber was zu machen. Aber darüber hinaus fand ich das eigentlich nicht unangenehm. Also es gibt
länger als 10 Minuten, dann wird's unangenehm. Also die
ja, so eine Viertelstunde bin ich dann, nee, 10 Minuten tatsächlich, etwas über 10 Minuten.
Ja, nicht also länger als 10 Minuten willst du mit den Dingern nicht fahren, sag ich es so. Also das ist mein Feeling, aber ja.
Keine Ahnung, werden wir sehen. Aber wie lang sind denn so normale Autofahrten? Sind die so viel länger als solche 10 Minuten oder sowas?
Na klar, es gibt natürlich unterschiedliche Nutzungstypen von Autos. So, manche Leute würden von hier bis an die Ecke zum Bäcker fahren, aber ganz ehrlich, bei der Parkplatzsituation überlegst du es dir zweimal, ob du dein Auto bewegst, oder?
Ich habe kein Auto, insofern überlege ich es mir nicht zweimal, aber ich tendenziell auch, aber es gibt unterschiedliche Leute. Also genau,
unterschiedliche Leute, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass in Berlin jemand irgendwie sein Auto für 200 Meter bewegen würde, aber mit einem E-Roller würde man 200 Meter mit dem Ding fahren, ja.
Na, 200 Meter will ich, also das würde ich tatsächlich nicht fahren, weil man muss ja schon immer eine Öffnungsgebühr von 1 Euro zahlen und dann pro Minute noch meistens was, und dann bist du ja eigentlich schon fast automatisch bei mindestens 1,80 oder sowas, das mache ich jetzt nicht für 500 Meter.
Mir ist Geld egal.
Ach so. Ja, okay, dann ist es. Aber bis dahin hast du ja auch immer, wenn du 500 Meter bewegen wolltest, hast du ja auch mal einen neuen Ferrari gekauft. Bist eingestiegen und dann hast du ihn da gegen die Wand gesetzt und angestiegen.
Ich fahr damit immer bis zu meinem Auto.
Genau. Und dann.
Ja, ich meine, mein ohne Scheiß, das ist ein tatsächlicher Anwendungscase, dass Leute damit zum Beispiel zu ihrem Carsharing-Auto fahren.
Das ist definitiv, weil das.
Und das hab ich schon oder einfach gemacht. Nur zu seinem Privatauto, das halt einfach so bescheuert geparkt ist, weil halt einfach hier in Berlin keine Parkplätze sind, hast du das halt irgendwie 2 Blocke weitergesteckt und dann fährst du halt den Rest mit dem E-Roller. Ich bin mir 100%ig sicher, das gibt's auch.
Ja, oder man packt sich halt einen E-Roller in den Kofferraum.
Ja, das gibt's auch bestimmt, ja.
Ja, das gibt's auf jeden Fall.
Gut.
Ja.
Ich mache noch mal kurz einen Plug für der Planet B. Heute, wenn jetzt die Folge rauskommt, weil morgen veröffentlichen wir die ja.
Ah, okay.
Und morgen ist Donnerstag und da kommt halt auch die neue Folge. Jeden Donnerstag,
am 12. September.
Jeden zweiten Donnerstag kommt eine Planet B-Folge. Und diesmal mit Anna Helm aka Seeräuber Jenny und wir sprechen über solidarische Städte. Und da geht es um die Zukunft der Stadt, um die Zukunft der Migration und um also sehr, sehr spannendes Konzept, auch im Hinblick auf diese Hongkong-Geschichte, die wir gerade diskutiert haben, weil wir da so ein bisschen den Trend ausmachen, dass Städte ein neues Selbstbewusstsein bekommen gegenüber den sie umliegenden Nationalstaaten und wir erinnern daran auch, dass es sozusagen auch schon mal eine Zeit gab, als Städte halt auch wirklich ein Machtgegengewicht zu den Ständen und den Königen und den Fürsten waren und der Kirche und die Städte halt frei waren. Ne?
Ja.
Und dass halt auch schon solidarische Verbünde von Städten, wie zum Beispiel die Hanse, ja, halt dann auch ein entsprechender Machtfaktor plötzlich war. Und eventuell sehen wir eine Renaissance dieser Entwicklung. Und darüber geht es sozusagen in der neuen Folge mit Anna Helm. Ein sehr spannendes Gespräch auf jeden Fall.
Okay.
Das war so der Plug.
Ich rieche ja gerade, dass der Popschutz an diesem Mikrofon immer noch so ein bisschen nach unserer Wohnung in San Francisco riecht.
Was?
Ja. Ja, die hat so diesen muffigen Geruch gehabt. Also es war jetzt kein schöner Geruch, aber er weckt trotzdem natürlich sehr angenehme, sehr schöne Erinnerungen quasi. Aber ja, okay. Hört alle Planet B.
Genau. Und macht euch Gedanken, was wir zu unserem 100. Geburtstag
machen. Oh, Gott.
Oder nee, 10. war das, ne?
10.
10. nicht 100.
Okay. Ach komm, das ist doch alles dasselbe. 10, 100.
Ja, ja.
What the difference? Ja, okay. Dann
in order of magnitude.
Haben wir hier über 2 Stunden. Vielen Dank. Ich sag mal tschüss fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und
grüß schön, ne?
Grüß an alle, ne? Also
tschüss.